Heute sprechen wir bei Air to the Empire wieder über Videospiele. Und zwar nicht über irgendwelche, sondern über Nintendo-Spiele, die allesamt auf Nintendo Handhelds erschienen sind. Viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer der gepflegten Star Wars-Unterhaltung. Mein Name ist Tom und wir schauen uns heute mal Spiele an, die wahrscheinlich nicht allzu viele von euch da draußen kennen oder sogar gezockt haben. Denn dafür müsstet ihr schon ziemlich alt sein, mindestens so alt wie meine beiden Mitpodcaster heute. In diesem Sinne, hallo Dennis.
Hallo Tom.
Und heute auch wieder mit an Bord der einzigartige Ruben Esch vom Big End Club. Hallo Ruben, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, hallo und danke, dass ich wieder dabei sein kann. Und danke, ich fühle mich jetzt nochmal bestätigt, wie alt ich bin.
Das hat er super gemacht, gell? Dafür,
Ja, ich bin stolz auf dich.
das ist so ein direkter Klatscher ins Gesicht. Zack, du bist alt.
Ja,
Ich
ich
habe einen
weine
Ruf
schon
zu
wieder.
verlieren.
Vielleicht ist das auch der pure Neid.
Ja, genau.
Dass eure Kinder schon älter sind als meine, meinst du?
Auch das. Und dass wir die Spiele teilweise ja wirklich auch auf den Handheld-Konsolen gespielt haben.
Es könnte ja auch sein, dass wir schon Großväter sind, ne?
Ach
Also,
du Schande.
wer weiß das?
Uiuiui.
Wer
Tun sich Abgründe auf.
Ja, schön, dass es heute wieder geklappt hat. Bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, müssen wir vielleicht direkt mal klären, wie steht ihr denn überhaupt zu Handheld Gaming? Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, ihr habt das alles live miterlebt. Ich tatsächlich auch, also der Jüngste bin ich dann doch nicht mehr. Ja, wie steht ihr zu Handhelds generell? Vielleicht klären wir den Begriff Handheld erst auch mal, Ruben. Was versteht man darunter?
Im besten Fall, ich glaube, das haben sie früher in den 90ern gerne gesagt, eine portable Spielekonsole, ein ja, Videospielgerät, das man im besten Fall überall mitnehmen kann. Früher noch über Batterien, heute über Akkus läuft. Und ja, liebe Kinder, die Batterien sind diese Zellen bzw. Blöcke, die man in andere Geräte steckt, damit sie mit Strom befeuert werden. Eine meist technisch auch ein bisschen schwächere Version von den stationären Konsolen und natürlich Gaming-PCs, aber hat einen Vorteil, wenn man sich mal sowas mit in den Urlaub holen kann oder in den Zug, Bus, Pferd,
Auf dem
alles was geht.
Pferd.
Ja. Oder Landspeeder ist auch
Ja.
immer gut.
Ja, Monozelle hätte mein Physiklehrer früher gezeigt. Ja, Batterie war ja immer nicht so ganz richtig. Ne?
Entschuldigung. Ja, hoffentlich hört er jetzt nicht mit.
Aber zu hoffentlich hört er jetzt nicht mit. Ja, stimmt.
Ja,
Er hat schon wieder
das gibt
Batterie
wieder eine
gesagt.
Sechs.
Das war ja auch so ein Thema, alles irgendwie portabel zu machen. Also das war ja, viele wissen es nicht, der Walkman, ja, oder der Discman. Das war ja so da hat man dann die Kassetten, die Hörspielkassetten ja mitgenommen. Ich meine, das ist ja wirklich alte Generation. Ich glaube, die meisten unserer Zuhörer werden es vielleicht schon mal gehört haben, aber vielleicht wirklich gar nicht mehr kennen. Es musste ja alles tragbar gemacht werden. Und das ist aber eine
Ja.
coole Sache gewesen. Ruben, was war denn dein erster Handheld? War das der Gameboy?
Das war tatsächlich der Gameboy und der war auch im Prinzip meine erste eigene überhaupt Videospielmöglichkeit, die ich für mich selbst hatte. Der Gameboy war im Prinzip ein Testlauf von meinen Eltern, nach dem Motto, hey, der findet das bei seinen größeren Cousins total toll und der Gameboy ist nicht so teuer wie ein Super Nintendo. Wir testen das einfach mal. Der Junge hat eh nach 6 Wochen keine Lust mehr da drauf. Ja, war ein Fehler. Also,
Und hier sitzen wir jetzt.
ich habe zu Weihnachten dann auch trotzdem Super Nintendo gekriegt. Also, aber ich habe ganz tolle Erinnerungen mit portablen Videospielkonsolen, vor allem halt auch mit dem ersten Gameboy, weil er halt meine Tür zu dem Thema Videospiele einfach oder meine persönliche Tür war, hat die Liebe im Prinzip so richtig entfacht. Und dadurch, dass man den ja mitnehmen konnte, da gab es auch für den Gameboy so eine richtig geile, so ein Plastikkoffer. Den kennt ihr bestimmt, der ist
Ich
so
kenne den.
grau, da steht Gameboy drauf, da kann man sich
Ja.
dann so ein paar Spiele reinlegen und Zubehör und den hatte ich und da ich immer sehr viel bei Verwandtschaft und alles hingegangen bin, vor allem auch zu Ferienzeiten und ähnliches, auch da auch mal ein, 2 Wochen war, da ist dieser Gameboy-Koffer mit Gameboy und Spielen natürlich mitgekommen. Das war eine tolle Zeit, weil gerade so eine Technik portabel war ein ganz neues Ding zu der Zeit, ne? Es gab kaum Konkurrenz. Telefone waren 30 Kilo schwer oder Handys waren 30 Kilo schwer und eigentlich nur für den Businessbereich ein Ding zu der Zeit. Ja, und außer halt die genannten Walkmans oder ja, Discmans, glaube ich, gab es am Anfang auch noch nicht. Also, oder waren
Nee, die
sehr
kamen auch
teuer.
erst später,
Ja,
ja.
nur mit den Walkmans waren das so die einzigen richtigen portablen Sachen, die halt auch portabel waren, weil wer mal googelt, so die ersten Mobiltelefone, die hatten doch einen richtigen Koffer dabei. Also so geil portabel waren die gar nicht. Und das war Hightech früher, fand ich.
Tja,
Oder
meine.
wie war es bei euch?
Ja, Dennis, wie war es bei dir? Auch Gameboy?
Ja, der Gameboy. Also für mich war es eine ganz ähnliche Richtung. Ich hatte zwar vorher schon das Nintendo Entertainment System, das war also Konsole, und den Gameboy habe ich dann irgendwann zu Weihnachten bekommen. Und ich weiß, ich habe das bei meiner Cousine und auch bei meinem Kumpel im Haus. Die mussten mich spielen lassen ab und zu. Oder ich durfte ab und zu auch mal spielen. Und da habe ich so lange gemeckert, bis ich dann irgendwann das Ding auch in der Hand hatte. Und ich weiß noch, dass ich dies, also ich glaube, es waren alle Geschenke waren dann egal, die noch darunter lagen. Hauptsache, dieses Ding war halt. Und das war so ein Glücksgriff. Ich habe das erste Paket, ich weiß es halt wirklich noch, ich habe das erste Paket genommen und das war halt der Gameboy. Und dann war mir der Rest doch irgendwie wurscht. Und ich weiß, mein erstes Spiel war kein Star Wars-Spiel, schade, ja, aber es war damals, es hieß Baby T-Rex. Das war so ein Spiel,
Oh.
da hast du einen kleinen Tyrannosaurus Rex gespielt, der auf dem Skateboard rumgekurvt ist und irgendwie, was weiß ich, was er geworfen hat, Steine oder sowas. Das habe ich damals als erstes gespielt. Ja, das war auch. Ich sag mal, es war nicht mein erster Schritt in diese Gaming-Zeit, aber es war die Zeit, die mich mit wahrscheinlich am meisten geprägt hat, weil der Gameboy, der war ja zu der Zeit, wie ich ihn bekommen habe, den habe ich ja dann noch ewig gehabt. Also dann kamen so Spiele wie, also klar, die Mario-Spiele, ja, die waren ja schon irgendwie auch ganz cool. Hier The Six Coins, das war der zweite Teil, Mario Land 2, glaube ich. Und mein absoluter Favorit damals wie heute ist Mystic Quest gewesen, also
Oh
ein
ja.
Vorreiter aus der, oder im amerikanischen Original Final Fantasy. Liebe ich heute noch, ich liebe noch die Musik. Da werde ich so ein bisschen nostalgisch. Tommy, was denn bei dir?
Ja, tatsächlich auch der Gameboy. Allerdings nicht der graue Ziegelstein, sondern ich hatte tatsächlich als erstes den Gameboy Pocket bekommen. Ich bin ja ein paar Jahre jünger als ihr und da war tatsächlich schon der Pocket da und ich habe den zur Kommunion gekriegt. Mit Lucky Luke.
Auch
Oh,
schön.
das ist eigentlich ganz cool.
Das ist eigentlich ein ganz cooles
Das war auch
Spiel gewesen, ja.
sackschwer.
Ziemlich schwer. Hab's bis heute, glaube ich, noch nicht einmal durchgespielt. Bin mal sehr weit gekommen und dann habe ich den Gameboy irgendwie liegen gelassen, weil ich aufs Klo musste oder so. Und mein Opa hat dann irgendwie auf Start gedrückt und das Spiel ist weitergelaufen und ich war tot. Das weiß
Nein.
ich heute noch.
Mensch,
Aber das sind halt
Opa.
so die Stories, ne, die man so drauf hat noch. Und also es war auch nicht das erste Mal, dass ich irgendwas gespielt habe. Ich habe eine Cousine, die hatte auch einen Gameboy und irgendwann gab es auch N64 und Super Nintendo und so. Das kannte ich alles, aber meine Eltern waren immer sehr skeptisch gegenüber Videospielen. Und das hat wirklich Jahre gedauert, bis ich dann mit 8 oder 9 den Gameboy Pocket bekommen habe. Und da war ich natürlich happy.
War der Pocket, war das einfach nur, das war die einfach nur kleinere Variante,
Genau,
gell? Ja,
ja.
sie so
Das war die kleine
hatte aber
Version.
einen bedeutend besseren Bildschirm
Ja,
als
genau.
das Original.
Ja, da war ja so, das Original war ja so dunkelgrün auf hellgrünem Hintergrund und ich glaube, der Pocket, der war dann so schon grau
Genau.
auf grau oder grau auf dem
Und
Anthrazit, ich weiß nicht genau.
war auch nicht so verschwommen in den Bewegungen, weil der alte Gameboy, wenn man den sich heutzutage anschaut, dann wundert man sich, wie man überhaupt die Spiele spielen konnte, weil der Bildschirm war so langsam, dass die vorherigen Bilder nicht schnell genug neu geladen werden, weshalb du so eine Art Schlieren hast. Und das Problem haben sie
Stimmt.
mit dem Pocket sozusagen gelöst. Also der war schon ein technisches Upgrade und eigentlich für den klassischen Gameboy die bessere Variante, die dann halt auch in schönen Farben natürlich auch kam.
Ja, und eine besonders schöne Story, ich habe ihn tatsächlich auch noch. Also der
Schön.
ist mir geblieben, Lucky Luke habe ich tatsächlich auch noch und der kam ja dann auch in so einem Klarsicht-Plastik-Case, wo man den dann reinpacken konnte. Hatte ich mit
Schön.
in Urlauben und so und genau. Ich glaube, es gab noch eine weitere Version, die bei uns aber nicht erschienen ist, vom klassischen Gameboy, den Gameboy Light. Da Ruben, hilf mir mal schnell aus. Ich glaube, der hatte irgendwie Beleuchtung oder so noch drin.
Der hatte tatsächlich eine Backlight-Beleuchtung
Genau.
und war zu dem Zeit halt wirklich eigentlich richtig geil und ist auch so ein ein Sammlerobjekt heutzutage, gab es leider nur in Japan.
Ja.
Und der hat auch wieder eine bisschen andere also Farbgebung nicht, aber so eine Monofarbgebung, sage ich jetzt einfach mal, als jetzt auch der Pocket und kam aber extrem spät. Da war, glaube ich, auch der Collar schon entweder da oder gerade am Starten und da hat sich wohl für Nintendo nicht gelohnt, den außerhalb von Japan rauszubringen. Aber wer den heute hat, hat recht seltenen und sehr schönen klassischen Gameboy.
Cool. Ja, was vielleicht noch erwähnenswert ist zur Konsole, ich habe mir irgendwann mal einen gekauft, habe den dann IPS modden lassen. Also man kann da mittlerweile sehr schöne moderne Displays einbauen. Ich habe mal auf Instagram vor kurzem so ein Video hochgeladen, wo ich ein klassisches Star Wars Gameboy-Spiel drauf spiele. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr wollt. Das ist halt auch mit Hintergrundbeleuchtung und verschiedene Farben einstellen und so. Ist ganz nett und vor allem nicht so krampfig wie die Gameboy Pockets. Das ist schon ein Vorteil vom Großen. Ja, sollen wir mal mit den Spielen einsteigen beim klassischen Gameboy? Allzu viel gibt es gar nicht zu sagen. Ich habe mit Dennis im Vorgespräch schon gesagt, naja, eigentlich haben wir im letzten Cast zu unseren Star Wars, Nintendo Star Wars Spielen schon über viele Versionen davon geredet. Dennis, was haben wir noch alles besprochen? Star Wars, das klassische Spiel von 1991, kam dann quasi als Port nochmal auf den Gameboy.
Genau, so kann man es ungefähr sagen. Also wir haben in der Nintendo Konsolenfolge drüber gesprochen, ein bockschweres Spiel auch hier wieder. Es hat sich, also die Schwierigkeit fand ich auf der Konsole als auch auf dem Gameboy identisch. Also es ist ja einfach, weil es ein und dasselbe Spiel ist, mehr oder minder. Natürlich ist auf dem kleineren Display siehst du halt auch einfach wenig. Das ist dann natürlich auch nochmal so eine Sache für sich. Aber ansonsten war es halt. Es war halt da und es war irgendwie, es war auch, nee, es war nicht mein erstes Star Wars Spiel auf dem Game Boy, es war mein zweites. Ich habe nämlich zuerst Empire Strikes Back gespielt. Das habe ich irgendwie, warum auch immer, zuerst gehabt und dann irgendwann habe ich mir das nachgekauft und ich fluche immer noch über die erste Höhle, wenn man diese Sprungelemente hat und dann einfach an der Spitze, an diesen, was ist das denn, das Stalaktiten, wenn die von oben nach unten hängen? Oder?
Puh, da müsste ich
Die
mich jetzt aus
verwechsel
dem
ich
Fenster
immer.
lehnen.
Ja,
Das ist immer
also
falsch, wenn ich
die
sage.
Dinger, die von oben nach unten hängen, die Spitzen, die von oben nach unten hängen, so einer Tropfsteinhöhle mehr oder minder, immer an der gleichen Stelle hängen geblieben. Ey, ich habe dieses Spiel so oft gespielt und das ist ja auch dieses klassische Spiel, was du spielen kannst ohne es oder was du kaputt spielen kannst, weil du gewisse Dinge erfüllen musst, um es halt fortsetzen zu können. Also wenn du zum Beispiel Obi-Wan nicht gefunden hast, kriegst du kein Lichtschwert. Wenn du die Schilde nicht geholt hast, dann schaffst du die erste Mission im Millennium Falcon nicht. Also das ist halt schon irgendwie sauschwer manchmal. Aber es hat bis heute Spaß gemacht. Ich habe es auch noch mal angeworfen und habe mir gedacht, ja, ich muss es nicht fertig spielen. Aber es ist schön, dass es das gibt. Ich habe auch die Musik immer noch im Hinterkopf. Das ist so ein Ding, das bleibt ja dann im Ohr. Kein Original Star Wars Soundtrack, auch nicht im Intro. Ich bin gerade überlegen, aber ich glaube, das war sogar mein erstes Star Wars. Also die Gameboy-Version vom ersten Star Wars. Das müsste es gewesen sein. Und ich kann mich erinnern, das habe ich sehr viel gespielt. Ich habe es jetzt auch noch mal, um mal ein bisschen so ein Recap noch vor dem Podcast so über mich ergehen zu lassen. Ich bin gesegnet mit einem Analog Pocket. Und das macht tatsächlich jedes Gameboy-Spiel zweimal besser. Das muss man echt sagen, das ist der absolute Wahnsinn, dieses Teil mit der Qualität, Bildqualität und allem. Ich hatte auf irgendeine fiese Art und Weise echt Spaß mit dem Spiel jetzt vor 2 Tagen, wo ich es mal angezockt habe. Konnte tatsächlich noch mal ein bisschen so mich noch daran erinnern, halt ein bisschen, wo die Schilde waren. Obi-Wan habe ich gefunden. Aber nach der All-Geschichte, wo es dann, glaube ich, sogar in den Todesstern ging, war bei mir aber dann auch Ende. Also dann waren meine Fähigkeiten nicht mehr vorhanden, also nicht mehr stark genug, um dieses, also das ist wirklich unfassbar schwer. Ich habe halt das Gefühl, weil halt der Bildausschnitt kleiner ist als bei der NES-Version, weil bildschirmmäßig und auch die Auflösung ein bisschen niedriger ist, ist es noch ein Tick fieser vom Springen, weil du weniger siehst.
Ja, genau.
Also da habe ich auch aufgegeben, aber irgendwie so einen nostalgischen Spaß hatte ich trotzdem, weil wie du auch gesagt hast, der Sound, der ist direkt wieder da, weil der war trotzdem nicht schlecht für dem, was sie da gemacht haben mit ihrem eigenen Zeug. Auch dieser Höhlensound und alles. Und den habe ich jetzt auch tatsächlich heute Mittag auf der Arbeit ein bisschen vor mich hingedudelt. Aus irgendwelchen Gründen. So, und
Sehr cool.
Aber
Coole
ja,
Story.
keine Ahnung, das wird wahrscheinlich auch halt einfach auch die Erinnerung einfach sein, weil ich das wirklich sehr viel auf dem Gameboy gespielt habe. Wie weit ich früher kam, kann ich absolut nicht mehr sagen. Es ist schön für sich hinzulegen, auch durch das Cover und alles, aber ernst spielen. Also es ist, glaube ich, von den klassischen Gameboy-Spielen das Beste, meiner Meinung nach, weil die anderen fand ich echt noch mieser. Kann man machen, muss man aber nicht.
Okay, bevor wir jetzt noch weiter mit den Gamerspielen machen, du hast gerade den Analog Pocket erlebt, erwähnt, nicht erlebt, erlebt auch. Erklär mal kurz, was das ist.
Ja, gerne. Im Prinzip ist der Analog Pocket ein Handheld auf FPGA-Basis, was im Prinzip nichts anderes ist als ein Board, Mainboard, was halt das alles macht, das frei programmierbar ist. Analog ist eine US-Firma aus Kalifornien, die haben sich auf die Fahne geschrieben, halt die bestmögliche Retro-Erfahrung für nicht nur Konsolen, sondern auch Handhelds heutzutage zu bringen. Also sie emulieren nicht die Spiele, sondern sie haben die Hardware auf dieses FPGA-Board programmiert. Das heißt, das Board emuliert bzw. es mimt die Hardware nach. Das ist eine schöne Sache, weil dadurch hast du im Prinzip eine eigentlich hundertprozentige Kompatibilität mit allen alten Spielen. Also alles kann das Ding spielen, auch wenn da Zusatzchips sind. Sie machen auch Home-Konsolen. Ich habe auch das Super NT, das ist halt die Super Nintendo-Version davon. Und ich spiele nur noch auf dem Ding Super Nintendo. Das ist was ganz anderes. Das Schöne an dem Analog Pocket ist, es hat meiner Meinung nach den bis jetzt immer noch besten Screen für ein Handheld. Das Ding ist knackend scharf, hat tolle Einstellungsmöglichkeiten. Man kann sich tatsächlich dieses Dotmatix-Display von dem allerersten Gameboy anzeigen lassen, aber in einer scharfen, super Qualität, wenn man will. Save State und alles, also alles, was man so von Emulatoren kennt, kann das Ding auch, aber es ist so dieses Relive oder Relive der alten Spiele, haucht dem Ding eigentlich, also es haucht mir persönlich ein neues Leben darin ein, weil ich liebe es, die alten Gameboy-Spiele auf diesem Ding zu spielen. Du durch die super Qualität und alles erlebst du sie nochmal neu. Du siehst Details, die du halt durch die verschwommenen Bildschirme von früher gar nicht gesehen hast. Das macht das Ding ganz toll. Es ist leider eine teure Angelegenheit. Also durch Zoll und Frachtkosten von der USA müsst ihr auf jeden Fall über 200 Euro rechnen. Eher mehr, also eher Richtung 300. Und wenn ihr Pech habt, noch mehr. Und die Dinger sind sehr schnell verkauft. Die bringen die immer mal wieder auch mal in neuen Farben raus. Aber dann muss man tatsächlich innerhalb von 2 Tagen bestellen, das habt ihr keine Chance. Ist halt ein Enthusiastending und lohnt sich halt auch meiner Meinung nach nur, wenn man auch eine schöne Sammlung zu Hause hat, womit man das Ding spielen kann. Funktioniert auch in Anführungszeichen nur mit Originalspielen. Mehr sage ich dazu nicht.
Nee,
Aber
wollen wir auch gar nicht wissen.
genau, ihr braucht die Module im Prinzip dafür und das gute Ding kann out of the box Gameboy, Gameboy Color und Gameboy Advance schon abspielen. Das heißt, also es tut sehr viel abdecken. Es kann noch mehr, wenn man mit Adaptern, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Aber ja, Enthusiastending und macht Spaß.
Also ich habe mir es tatsächlich auch mal überlegt, mir so einen anzuschaffen, auch wenn der Preis relativ hoch ist, aber ich habe halt immer ein schlechtes Gewissen, was mache ich dann mit meinen ganzen Gameboys? So, das ist halt dann blöd, ne? Das sind dann wirklich nur noch Sammelobjekte und
Genau.
naja. Dennis, wie hast du gespielt? Auch auf einem Analog oder auf Originalhardware, so wie ich?
Ich habe ehrlicherweise auf Analog-Hardware, genau, auf ehrlicher, auf alter Hardware gespielt.
Sehr
Und
cool.
das ist halt das Krasse. Ich konnte es, das ist ja wie Fahrradfahren, also diese Art des Spielens. Also, ich meine, natürlich haben sich auch im Laufe der Jahre auch mit den Konsolen, die Controller, ja, es sind halt Knöpfe dazugekommen, aber du hast halt immer irgendwie dieses gleiche Ding, aber trotzdem. Du hast nur zwei Knöpfe, das Steuerkreuz, Start und Select. Aber es ist wie zu Hause. Und genauso habe ich es im Grunde auch gespielt. Und ich habe auch gemerkt, du hast das vorhin gesagt, Ruben, die Displayqualität, dieser schlierenhafte Schleier, den du dann auf dem Display hast, wenn du dich schnell bewegst und denkst, oh ja, wie konntest du das vorher wirklich so? Das haben wir ja nicht gesehen, aber wir waren auch nicht so verwöhnt. Das muss man ja vielleicht auch einfach sagen. Ich meine, wir haben ja früher mit den Röhrenfernsehern genau Ähnliches gehabt, ja. Und dann, selbst als dann die ersten Plasmafernseher oder, keine Ahnung, LCD-Fernseher kamen, selbst die waren ja qualitativ nicht das, was wir heute haben. Jedes Handy hat heute einfach ein besseres Display wie alles, was wir jemals in unserem Leben hatten. Genau, aber für mich war es auch die alte klassische Hardware, auf der ich das gespielt habe. Aber ohne das jetzt weiter irgendwie ins Detail bringen zu wollen, ich kenne auch die Spielmöglichkeiten oder die Spielmöglichkeit, die Ruben genannt hat. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil viele Sachen, also ich glaube, ich musste alleine Star Wars, also das erste, musste ich so oft irgendwie versuchen zu reinigen, bis das überhaupt funktioniert hat. Also irgendwo sind die Kontakte kaputt oder beziehungsweise vielleicht auch Corrosion, also hier so irgendwelche Wasserschäden minimal oder sowas. Aber das ist auch einfach dem Alter geschuldet, glaube ich. Heute kriegt man gut gepflegte Gameboy-Spiele für echt einen Haufen Geld weg. Wenn ich das früher alles gewusst hätte, dann wäre ich heute Millionär.
Das denkt sich jeder Gameboy-Fan oder Nintendo-Fan, glaube ich,
Absolut.
mittlerweile. Also wir haben es ja letztes Mal auch schon gesprochen, was man mit Müllsäcken an Spiele, habe ich vom Flohmarkt heimgetragen damals, für wenige Mark. Das ist wirklich verramscht worden, noch und nöcher. Wenn ich das mal gewusst hätte, da hätte man einige 1.000 Euro machen können. Ja, gut, Gameboy-Spiele. Wir haben schon gehört, die Einstiegshürde ist, wenn man auf Original-Hardware spielt, noch etwas schwerer als jetzt auf dem Analog. Was gab es denn noch so für ein Gameboy? Das klassische Star Wars, Dennis, wir haben schon gesprochen, es gab noch Empire Strikes Back und dann
Ja.
Return of the Jedi auch nochmal. Laut Ruben noch schlechtere Spiele als das erste.
Wobei ich die Aussage gar nicht. Also bei Empire Strikes Back bin ich bei dir, weil wir hatten das auch in der Nintendo-Folge. Es ist ja auch hier
Ja,
wieder der
es ist
Port
ganz schlimm. Also.
der Nintendo-Konsole. Und es ist schlimmer. Also vor allem beim Nintendo hast du ja wenigstens so ein bisschen Hintergrundbild und da hast du wirklich
Ja.
nur so Matsch auf Matsch. Also ich habe es auch nochmal probiert. Ich hab's auch nicht aus der Höhle geschafft von Hoth. Also ich habe es nicht mehr bis in die
Ich auch
Echo
nicht.
Base geschafft, weil ich es einfach auch zu diese ganzen Hüpfpassagen, auch hier wieder. Da, alleine, es gibt so ein Element, wenn du relativ weit fortgeschritten bist, in dem ersten sehr, sehr großen Level. Also man muss da sagen, das ist ein riesiges Level. Und dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo du über Wasser musst. Und da ist so eine Mini-Plattform, die immer hin und her fährt. Und wenn du da nicht den richtigen Punkt erwischst, landest du halt in diesem Wasser. Das Wasser killt dich quasi innerhalb von Sekunden, wenn du Pech hast. Und dann, wenn du es geschafft hast und denkst, ja, jetzt habe ich es geschafft, dann kommt das nächste Ding. Also dann kommt die nächste Plattform, die von links nach rechts fährt. Und also ich habe dann auch irgendwann gesagt, okay, auch das musst du jetzt nicht nochmal fertig spielen. Für Nintendo hast du es ja gespielt. Also auch hier.
Vor allem mit der hakeligen Steuerung in
Ey,
dem zweiten Teil,
unfassbar.
es ist so schwer kontrollierbar
Ja.
und es ist Arbeit, es ist richtig anstrengend zu spielen. Wie jetzt du gesagt hast, ich habe es auch nochmal angezockt, aber ich bin auch übers erste Level nicht weiter hinausgegangen, weil es nicht nur geschmerzt hat, sondern echt halt auch keinen Spaß gemacht hat, ganz ehrlich. Also
Ja.
es ist in allen Bereichen schlechter auch als das NES-Spiel und das NES-Spiel ist schon schlecht.
Ja, das stimmt. Und ja, ist auch diese Machtthematik. Wir hatten es ja auch schon bei der Nintendo-Variante. Du musst ja im Laufe der Level musst du ja deine Macht sammeln, also Machtfähigkeiten wie zum Beispiel Geschwindigkeit oder Levitation und sowas. Und das Ding ist, wenn du die Sachen nicht hast, kannst du ab Dagobah vergessen, das Spiel zu spielen. Dann, also spätestens da hast du verloren. Dann kannst du ausmachen. Dann ist egal, also, wie gut du bist oder nicht. Du brauchst nämlich Levitation an einer Stelle unbedingt, sonst kommst du nicht weiter. Und naja, es ist auch hier wieder so ein Spiel eins. Der nostalgische Wert war schön, weil da hatten sie wiederum auch den Star Wars, den Original Star Wars Soundtrack. Aber wenn du den halt dann ungefähr das 78. Mal gehört hast, weil er quasi in einer 10-Sekunden-Schleife neu anfängt, was ja
Ja,
normal
genau.
ist, weil so MIDI-Dateien war es aber trotzdem, es war trotzdem eine schöne Sache, nostalgisch auch hier wieder für mich.
Mich würde noch interessieren, also eigentlich ist es ja ein Fauxpas, aber wir sind ja nicht bei Big N, sondern bei Heir to the Empire, deswegen darf man das jetzt machen. Hat jemand mal die Game Gear-Version gespielt?
Tatsächlich nicht.
Die
Das würde
Game
mich auch mal
Gear
interessieren.
Version. Ich habe mal ein Video gesehen, meine ich, aber gespielt habe ich sie, glaube ich, nicht.
glaube,
Okay.
die sind auch relativ teuer, glaube ich sogar irgendwie. Also ich glaube, die sind auch gar nicht so günstig zu kriegen. Ich habe so eine Sammlung aus unglaublichen 20 Game Gear Spielen, aber das ist, da ist so dieser 0815 Zeug ist dabei, halt Sonic, Shinobi und sowas, aber ich habe es auch noch nie in der freien Wildbahn gesehen, irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Also Game Gear ist gar nicht so einfach zu kriegen. Ich hätte es aber mal gern gespielt.
Generell schon nicht so leicht, da manche Spiele zu kriegen, ne? Aber ja, ich dachte, vielleicht kennt es jemand zufällig. Gut, Return of the Jedi, sollen wir da auch noch kurz drüber reden? Also, ich habe das auf der PlayStation Vita nochmal gespielt, vor einiger Zeit, als wir den anderen Cast gemacht haben. Und jetzt auch nochmal auf dem Gameboy. Und ja, ihr habt alles schon drüber gesagt, über die Gameboy-Spiele ist mir auch sehr schwer gefallen.
Also es ist besser als zwei, aber also es ist auch so eine runtergedampfte Version irgendwie vom Super Nintendo, habe ich so das Gefühl. Also auch nicht so viel Spaß gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe es auch versucht, ich wollte mich damit anfreunden, aber es ging leider nicht. Es, ich habe alles gegeben.
Ich muss sagen, das ist von den drei Gameboy-Spielen das Beste, meines Erachtens nach, weil es halt eine gewisse Dynamik mit sich bringt. Alleine die Sache des Doppelsprungs, dann, wenn du mit Luke unterwegs bist oder mit Leia Bush-Version, dann hast du ja noch, dann machst du im Doppelsprung deine Waffe, die sich noch um dich dreht, was natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil ist, wenn du mit Chewie im ersten Level unterwegs bist. Der kann von Weitem schießen, aber mehr kann der halt auch nicht. Ich muss sagen, ich verstehe aber den Punkt, den du sagst, dass es halt auch irgendwie so eine runtergedampfte Version ist, weil das ist sie auch. Aber sie war halt trotzdem irgendwie für mich eine der oder die stärkste Gameboy-Version. Also das ist halt interessant, weil Return of the Jedi gab es halt für den Nintendo nicht. Das ist ja halt so der erste Rückwärtsport, wenn man es so will.
Ja.
Das ist super spannend. Also da bin ich positiv überrascht worden damals, weil ich kannte das Super Nintendo-Spiel vor der Gameboy-Variante. Die sind, glaube ich, auch relativ zeitnah zueinander rausgekommen. Ja, es hat mir trotzdem, also das hat trotzdem viel Spaß gemacht. Das habe ich jetzt auch nochmal gespielt und ich habe es bis nach Endor geschafft, bis in den Bereich, wo du mit, dann kannst du nur Han oder Chewie spielen, bist quasi in der, hier im Schildtrakt. Nur da ist dann sind die Hüftpassagen auch zu blöd. Und da bin ich auch nur noch abgestürzt. Ach, gedacht, komm, du hast es bis dahin geschafft. Also
Ist ja echt weit.
du hättest die Galaxis retten können, aber jetzt hast du keine Lust mehr. Und keine
Du hast
Leben.
auf monochromem Bildschirm einfach, du konntest nichts mehr sehen. Also,
Genau. Ich
komm,
habe nur
lass
noch
den
Schwarz-Weiß
Imperator
gesehen.
gewinnen. Ja, komm, ich sehe nichts.
Okay. Gameboy, würde ich sagen, ist abgeschlossen, oder springen wir weiter zum Nachfolgemodell des Gameboys, dem Gameboy Color. Ich hatte damals kein Gameboy Color, ich habe aber mal vom Tobi, wir haben schon lange keinen Kontakt mehr, ich hoffe, es geht dir gut, viele Grüße an der Stelle, einen Gameboy Color in dieser Pikachu-Version geschenkt bekommen. Ich werde auch nie vergessen, wie das bei mir ankam, nämlich in einer Hülle einer alten Videokassette und
Geil.
Klebeband drumherum getaped, hat er mir den Gameboy überlassen. Und ja, was war der Game Boy Color? Eine ja, Weiterentwicklung des klassischen Game Boy, wie der Name schon sagt, halt mit Farbdisplay, ungefähr im Format des Game Boy Pockets, würde ich sagen. Nicht exakt so, aber schon in der Richtung aufgebesserte Hardware. Sollen wir gleich über die Spiele reden?
Klar.
Gut. Eigentlich würde jetzt hier im Skript Yoda Stories auftauchen, aber ich möchte auch mal über ein Spiel sprechen, was man heute noch gut spielen
Was
kann
gut
und was
war.
nicht total beschissen ist. Also schieben wir das mal ein bisschen nach hinten und reden stattdessen über ein Spiel, was quasi auf jeder Plattform rauskam, die es damals gab, nämlich Star Wars Episode 1 Racer. Was ist jetzt besonders an dieser Game Boy Color Version? Das Auffälligste daran ist, dass es mal ein transparent, grautransparentes Modul war mit einer, ja, mit einem Batterieslot, da sind die Batterien wieder und das war tatsächlich ein Rumble Pack mit verbaut. Das fand ich damals schon ziemlich cool. Habt ihr das auch so in Erinnerung als ziemlich cooles Spiel?
Boah, also im direkten Fall, also nee. Also ich dachte, wenn wir jetzt über ein
Okay.
gutes Spiel sprechen, dann sprechen wir vielleicht erst über das nächste, was wir auf der Liste haben, weil das fand ich definitiv besser. Also muss gestehen, wenn du halt natürlich, wenn du natürlich die N64-Version kennst, klar, dann rechnet man erstmal mit sowas, wenn du dann davon sprichst, so versuchtes 3D, hey, ist es ein Game Boy Color? Es ist im Grunde nichts anderes als ein Game Boy, halt nur mit Farbe. Ja, also wenn wir es mal ganz, ganz, vielleicht auch ein bisschen bessere Pixelkraft. Das Ding hat ja diese On-Top-View, was ich unglaublich interessant finde, dass es das so gibt. Ich fand es rein aus der Spielmechanik her. Es hat mir nichts gebracht. Es hat mir nichts gegeben. Es hat mich nicht glücklich gemacht. Also da muss ich sagen, da war ich halt, das ist leider so, da war ich vom N64 einfach zu verwöhnt. Ist ganz klar.
Also vielleicht, um das Spiel mal kurz zu beschreiben. Ihr kennt sicher die ganzen Versionen für den Dreamcast, für den N64, für den PC vielleicht. Das waren 3D-Rennspiele, so ein Future Racer oder weiß gar nicht, ob es ein Future Racer ist, wahrscheinlich eher nur ein Racer. Das ist also ein 3D-Spiel, wo man hinter seinem Podracer quasi die Kamera hat. Und das Gameboy-Spiel ist quasi von der Draufsicht, so wie es Dennis gerade schon beschrieben hat. Und man fährt nicht gegen mehrere Gegnerinnen, sondern es sind immer 1-zu-1-Duelle. Und auch die Strecken, die man da hat, sind eben von oben und ist wesentlich linearer und ja. Also es ist schon sehr eingedampft, hat also so gar nicht so viel mit dem Spiel zu tun, wie man es von anderen stationären Konsolen jetzt kennt.
Also ergänzend vielleicht, was mich da bei dieser Art von Spiel schon immer gestört hat, es gibt ja ganz viele Formel-1-Spiele für den Gameboy, die halt genau dieses gleiche
Genau.
Schema treffen.
Ja, guter
Draufsicht
Vergleich.
und auch, also dieses Spielgefühl, du hast da diese Podracer, die fühlen sich halt nicht so an. Die fühlen sich trotzdem an, als würden sie halt ganz normal wie ein Formel-1-Fahrzeug irgendwie auf der Strecke hin und her fahren. Das sieht zwar ganz nett aus, weil die beiden Turbinen, ja, je nachdem, wen du spielst, sich halt natürlich so ein bisschen auch bewegen und sehen dann schon ganz, ganz nett aus. Aber nee, das war für mich dann halt einfach, das war mir trotzdem zu sehr Formel-1-Renner.
Fand es auch also hart versimpelt zum großen Bruder. Aber musste sagen, als ich jetzt nochmal angespielt habe, ich habe relativ lange daran gespielt, weil dieses extrem simple, auch recht schnelle für ein Gameboy, Wii-Konzept, konnte mich dann doch ein bisschen erheitern, sagen wir es so. Also ich habe auch extra eine Batterie eingelegt, weil ich dieses Rumble-Feed ja nochmal erleben wollte. Und das
Ja,
war eigentlich
ich auch.
ziemlich witzig. Es ist irgendwie, also es funktioniert noch, also es hat mich auch gewundert, aber gut, was soll da groß kaputt gehen? Ich fand es halt super erfrischend, weil es gibt nicht viele Game Boy Color Spiele, die das haben. Also das Perfect Dark von Rare, auch noch dieses Rumble Feature. Auch nicht gerade ein gutes Spiel, ehrlich gesagt. Ja, es ist halt super simpel. Die Draufsicht macht halt irgendwie so dieses Gefühl für die Strecke halt kaputt, weil du halt gar keins hast.
Ja.
Du, es ist eigentlich nur noch ein Reaktionsspiel. Du siehst halt dann die Zeiger, die dir sagen, hey, jetzt kommt so eine Kurve nach links, eine starke Kurve nach rechts oder so. Und du reagierst eigentlich, also ich spiele, habe das jedenfalls so gespielt, du reagierst nur auf die Pfeile und nicht
Genau.
auf das, was du auf dem Screen siehst. Und das macht halt dieses Gefühl dieser Strecken und auch halt dieses Thematiken, diese wir haben, wie auf Tatooine oder sonst wo, die ja auf den großen Konsolen halt auch optisch einiges zu zeigen hatten, halt zunichte, weil es nicht da war. Das fand ich halt ein bisschen schade. Also es macht so als Reaktionsspielchen, so würde ich es fast schon nennen, nach den Fallen fahren, macht es kurzzeitig Spaß, aber das wäre jetzt nicht so auch so ein Ding, was ich so extrem lange am Stück spielen könnte, sagen wir es so, aber so zwischendurch ist es vielleicht ganz nett. Es hat halt durch dieses Rumble-Feature irgendwie so ein kleines Einstellungsmerkmal, was halt einfach eine witzige Idee war und schön, dass sie es einfach reingebaut haben und ist dann eigentlich ein sehr nettes Kuriosum eigentlich für das Game Boy Color, für die Spiele auf dem Game Boy Color, weil es eigentlich kaum sowas gab.
Also ich fand es jetzt retrospektiv eigentlich auch noch mal ganz nett, ganz cool zu spielen. Ich habe es auch überraschend lang gespielt jetzt noch mal in der Vorbereitung und mir ist es auch gerade noch eine Anekdote eingefallen. Und zwar waren wir 5. Klasse im Schullandheim und es gab zwei Leute, die hatten eben Game Boy Color dabei, das ganz klassische violette Modell. Einer der Game Boy Colors war immer in Betrieb mit diesen Modulen, wo auf magische Art und Weise 500 Spiele drauf waren.
Oh,
wenn ihr wisst, was ich meine.
Original aus Hongkong.
Genau. Und in dem anderen war eben Star Wars Episode 1 Racer. Den hat aber keiner in die Finger bekommen, weil diesen Game Boy hatte Michi dabei. Und Michi ist ein riesen Rennsport-Fan schon immer gewesen. weil du auch Formel 1 angesprochen hast. Ich kann mich da an Abende erinnern, das war dann schon später zu PlayStation 2 Zeit und so, wo Formel 1 gespielt wurde. Nur Michi hat gespielt, alle anderen haben irgendwie, keine Ahnung, Bier getrunken und er hat ständig die Rennen neu gestartet, weil die Bestzeit oder der Start verkackt oder sonst irgendwas. Und so war das im Schullandheim auch. Der hat ständig Episode 1 Racer gespielt, wollte da irgendwelche Rekorde knacken. Und ja, das ist so meine früheste Erinnerung an das Spiel. Obwohl ich selber gar nicht so richtig gespielt habe, sondern nur zugeschaut. Wie auch immer das damals ging, ja. Wir saßen da zu fünft um den Gameboy rum und einer hat gespielt und vier haben
Der hatte
zugeschaut.
kein Backlight.
Der hatte kein Backlight, ja. Aber
Das
wir hatten
war das
Snake
Normale.
Lights.
Oh, die waren super.
Da wurde nämlich dann auch nachts gespielt und dann gab es auch mal Ärger, wenn die Lehrer Kontrolle gemacht haben. Ja.
Da gab es diese Lupe, die du oben, also auf den alten Gameboy ja drauf packen konntest,
Ja.
und da war ja dieses Licht mit dran, das stimmt ja jetzt.
Und das hat reflektiert, dann hast du im Endeffekt zwar Licht gehabt, aber du
Du
hast
hast
halt den
nichts gesehen.
Lichtschein gesehen, also auch, also es hat ja eigentlich kaum was gebracht.
Ja, das stimmt. Ach, geil. Das sind
Schön.
Zeiten gewesen.
Wunderbare Erinnerungen. Dennis, du hast gerade schon ein anderes Spiel angesprochen, eins, das ich damals mir auch gekauft habe in einem Laden, der hieß Weltbild, weiß nicht, das war mal früher so ein Verlagshaus irgendwie und die hatten da auch Gameboy-Spiele, es muss so um 2000 rum gewesen sein. Die Rede ist von Obi-Wans Adventure für den Gameboy Color. Das Spiel habe ich heute tatsächlich auch noch. Ich weiß noch, ich habe das Spiel gekauft und so eine Packung Dritthersteller-Hülsen, weil die Gameboy Color-Spiele hatten ja keine Hüllen dabei. Und die waren irgendwie von Big Ben oder Brooklyn oder so. Das waren dann so transparent pink und transparent gelbe Hüllen. Eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Man spielt, ja, wie der Titel schon sagt, Obi-Wan Kenobi. Und was ich jetzt auch interessant fand, das basiert wohl auf dem Obi-Wan-Spiel, das für die Xbox später rausgekommen ist, war eigentlich ein Gameboy-Port. Und dieses Obi-Wan-Spiel für die Xbox sollte ursprünglich mal für den PC kommen, kam dann aber nicht und kam erst später dann exklusiv auf die Xbox. Eigentlich eine ganz interessante Sache. Um was ging es denn in das Spiel, Dennis? Kannst du dich noch erinnern? Oder wie hat sich das so gespielt?
Also, das Interessante ist, wenn man das Spiel sich anschaut und man hat eventuell PlayStation vorher gespielt, dann kennt man eventuell Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles. Ein Spiel, was
Ja, da
damals
kommen wir
auch,
später noch.
das auch, genau, das kommt später auch noch, was auch sehr hoch gehypt wurde, also zumindest von mir sehr hoch gehypt, weil ich es echt toll fand.
War auch cool.
Man konnte hier aus sechs verschiedenen Jedi auswählen, auf fünf oder sechs, bin mir nicht sicher. Ich konnte sogar Maul noch freispielen, wenn man es richtig gemacht hat, wie auch immer. Aber dieses Prinzip, das ist keine Vogelperspektive, sondern so ein bisschen so halb von oben, so die Kamera folgt dem Spiel so halb von oben mit, der Figur, die du spielst. Und es ist im Grunde, finde ich, von der Art her genau. Und es ist natürlich, wie es der Name sagt, Obi-Wans Adventures. Das heißt, wir spielen Obi-Wan Kenobi, wie er sich durch Episode 1 mehr oder minder schnetzelt. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, geht es inhaltlich bis Episode 2 einschließlich, weil 3 zu dem Zeitpunkt, meine ich, gar nicht draußen war. Nee, es ist nur Episode 1,
Ich
was
glaube nur
durchgespielt wird.
Episode 1, ja.
Ja, richtig, richtig. Es ist ein schnelles Spiel, also Obi-Wan läuft rum, kann interessanterweise sogar einen Blaster verwenden.
Ja.
How uncivilized.
Da war er noch jung, der
Da war er
Gute.
noch jung und brauchte den Blaster,
Geschummelt.
genau. Aber das ist halt ganz interessant, weil du läufst halt rum, du kannst Machtfähigkeiten verwenden, du kannst also schneller laufen beispielsweise oder ich glaube auch höher springen, du hast Lebensenergie, du hast Machtenergie, also schon auch ein sehr gut aufgestelltes Setting, Story-Setting, aber auch Spiel-Setting. Das Einzige, was halt das Spiel kaputt gemacht hat, meines Erachtens nach, war halt echt auch hier wieder ein ganz großes Thema, die hakelige Steuerung, die halt einfach nicht für ein Gameboy ausgelegt war. Aber wir kommen später ja nochmal auf Jedi Power Battles zurück, wenn wir von schlechter Steuerung sprechen. Ich glaube, das war für mich von den Game Boy Color Spielen, und wir schließen ja noch mit einem Abgleich, war das Beste von allen Gameboy Color spielt. Und es war auch
Auf
wirklich
jeden
schön.
Fall.
Also es war, das Grafikbild war super, die Animation, zum Beispiel der Droidicas, waren richtig gut. Du hast richtig was erlebt auf dem Gameboy-Display. Und muss ich sagen, hätte ich jetzt retrospektiv, hättest du mich heute gefragt und ich hätte es nicht gespielt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ich fand es gar nicht so gut. Aber jetzt im Nachgang, also jetzt wirklich, weil ich es nochmal gespielt habe, Respekt. Ich fand es doch irgendwie ziemlich cool.
Ich mochte es Auch erstaunlich gern jetzt nochmal beim Anspielen. Es ist für mich persönlich auch besser als Obi-Wan auf der Xbox, weil das ist nicht gut, finde ich. Das ist auch spielerisch überhaupt nicht gut. Ja, wie Dennis schon sagte, ich fand es technisch echt beeindruckend für den Game Boy Color. Es gab ja so, der Game Boy Color war ja ein bisschen mächtiger von der Hardware. Nicht viel, aber er konnte ein bisschen mehr. Ein paar Entwickler haben da einiges aus ihren wenigen Spielen da rausgeholt. Da fand ich, war auch dieses Obi-Wan Adventures auch ein Teil davon. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie aus Versehen am Anfang was gedrückt und habe direkt auf den Blaster geschaltet und habe
Select
mich,
hast du gedrückt.
ja, hab mich voll verwirrt, dass ich da losgegangen bin und habe dann einmal rumgeballert. Da habe ich gesagt, hä? Und bis ich ja gemerkt habe, dass ich mit Select auch mal umschalten konnte. Ja, also diese isometrische Perspektive ist nicht so gut mit dem Steuerkreuz, finde ich. Gar nicht gut.
Absolut
Das
nicht.
war auch auf den 16-Bit-Heimkonsolen schon nicht gut. Da gab es ja ein paar isometrische Spiele und das war auch nicht gut für sowas. Ja, da hat halt im Prinzip ein anständiger Analogstick gefehlt, aber das war zu der Zeit undenkbar bei Handheld-Konsolen. Wenn man sich damit ein bisschen, ich sag mal, anfreundet, dann kommt man schon klar und kann eigentlich recht viel Spaß damit haben. Also werde das auch noch jetzt die nächsten Tage und Wochen trotzdem immer mal einlegen, weil ich jetzt ein bisschen interessiert angefixt bin von dem Spiel, weil das war tatsächlich ein Titel, den ich früher, als es rauskam, nicht hatte, obwohl ich immer eigentlich sehr gerne zu der Zeit immer die Star Wars Spiele alle gespielt habe, aber das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Hat mich jetzt wirklich hoch interessiert. Also ich werde hier auf jeden Fall noch weiterspielen, weil es ist eine leicht neue Erfahrung sogar.
Das ist cool. Ich muss auch sagen, also ich habe es jetzt wirklich nochmal eingelegt. Wenn wir über Jedi Power Battles reden, gibt es die Fortsetzung der Story, aber ich habe es jetzt vor 2 Stunden nochmal gespielt und ich konnte kaum aufhören. Also, und das ist echt wieder faszinierend. Man kommt dann relativ früh an so eine Stelle, wo man so ein, wie nennt man das, so ein Rotor, so ein Propeller kaputt schlagen muss, um weiterzukommen.
Ja.
Das sind so die Momente, wo du irgendwie 25 Jahre später immer noch weißt, was du machen sollst. Und das ist echt krass. Also.
Obwohl dir das Spiel das ja nicht sagt. Du
Ja.
kommst in diesen Raum rein und du kommst halt nicht weiter. Es gibt eine Schaltkonsole, da drückst du drauf und dann passiert aber nichts. Und du denkst so,
Genau.
was ist denn jetzt hier los? Und dann bist du darauf kommst. Irgendwann ist das so ein Kindheitstrauma. Irgendwann fängt man an, auf alles drauf zu schlagen und sagt, wo ist da jetzt hier was? Wo kann ich hier durch? Das ist wie bei Zelda, wenn du irgendwann in irgendeinem Raum kommst, du weißt nicht, du musst auch erstmal
Ja.
überall an die Wände, damit du hoffentlich hörst, dass
Ja.
irgendwie Bing, Bing, Bing macht. Aber
Das
das
habe ich immer
stimmt.
bei Castlevania gemacht. Da habe ich immer, wenn ich wenig Energie hatte, habe ich überall gegengeschlagen an die Wände, damit ich endlich ein Hühnchen bekomme, ne?
Herzen, ja.
Sehr cool.
Ja, und das ist, also ich meine, dass ich da auch echt als Kind lange gebraucht habe. Das ist eine ganz, ganz dunkle Erinnerung noch irgendwo abgespeichert. Aber ja, so war das halt früher und da hat man sich wirklich auseinandergesetzt mit den Spielen. Ich habe so ein bisschen geguckt, wie die Rezensionen damals so waren und man kann so im Querschnitt sagen, dass das Spiel für seine Grafik und die Steuerung damals ziemlich kritisiert worden ist. Also zumindest die Steuerung, da sind wir uns jetzt auch noch einig, dass die nicht optimal ist. Die Grafik fand ich tatsächlich auch ganz cool. Wofür das
Ja.
Spiel aber gelobt worden ist, ist das Sounddesign und die kreativen
Oh
Level.
ja.
Das würde ich auch sagen. Also der Sound ist überraschend gut, sehr stimmig. Und auch die Level, es ist echt nicht schlecht gemacht. Also man kommt da an so ein, wie nennt man das, so Laufbänder, so Transportbänder-Level gibt es da mit so Sprungpassagen und ein bisschen knifflig gemacht und elektrostatisch aufgeladener Boden und kann da drüber hüpfen und so. Also es bietet schon echt ein bisschen Gameplay-Mechaniken auch mit Schaltern und ja, habt ihr schon angesprochen, Waffenwechsel, Machtfertigkeiten. Also es ist echt, hat Star Wars sehr cool eingefangen für diese
Ja, für diese sehr eingeschränkte Art.
sehr
Ja.
eingeschränkte, genau, das trifft's. Ja, genau. Sollen wir noch über das letzte Spiel hier auf der Liste reden, was auf dem Game Boy Color erschienen
Wenn's
ist? In
sein
einem.
muss. Heißt es eigentlich nicht, das Beste kommt zum Schluss?
Ja, wir sind ja noch nicht am Schluss. Wir sind noch
Okay.
nicht am Schluss. An der Stelle möchte ich auch noch mal erwähnen, es gab ja für den Game Boy Color diese transparenten Module, durchsichtiges Plastik, die man dann nur auf den Game Boy Color spielen konnte. Obi-Wan's Adventures ist eins davon. Oh, jetzt fällt mir auch gerade ein, ich hatte zum Zeitpunkt, wo ich das gekauft habe, gar keinen Game Boy Color. und konntest du ewig lang nicht spielen.
Oh, das ist ja
Das ist fies.
Eieiei.
Ich weiß gar nicht, wie ich es dann hingekriegt habe. Wahrscheinlich bis zum GBA gewartet oder so. Keine Ahnung. Und dann gab es die anderen Module, die waren quasi normale Gameboy-Module, allerdings mit schwarzem Kunststoff. Eins dieser Spiele, die auf so einer schwarzen Cartridge daherkam, war natürlich Link's Awakening. Nein, wir reden natürlich von Yoda Stories. Ich weiß nicht, ihr habt vorab, ich habe es jetzt nur einmal kurz reingeschmissen, weil ich nach euren Texten, die ihr geschickt habt, gar keine Lust mehr hatte, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Ihr habt sehr gelitten.
Komm, Puh. Bitte du, okay. Ich ertrage es gerade nicht.
Ich weiß auch gar nicht, warum ich das Spiel hier in OVP habe. Eigentlich müsste es noch nicht mal als Modul hier sein. Aber egal, das Spiel gab es ja auch auf Windows. Das galt ja so mit, es gab auch ein Indiana Jones Spiel von dem gleichen Entwickler, als Pausenspiel für Firmencomputer, weil das einfach nur im Windows auf dem Window-Mode im Prinzip lief. Und scheinbar gab es in der USA einige, die das heimlich auch nach ihrer Pause gespielt haben. Also Leute.
Was?
Ja. Es waren zu dem Zeitpunkt auch auf dem PC nicht so gut. Die haben sich gedacht, hey, das ist auf Windows so erfolgreich, das machen wir auf dem Game Boy Color. Aber der Entwickler hat scheinbar überhaupt keine Ahnung gehabt, wie man auf sowas überhaupt auf einer Hardware, 8-Bit-Hardware oder was auch immer der Entwickler gemacht hat. Er hatte keine Ahnung, wie er das technisch umsetzen kann. Und das Ding läuft in einzelnen Standbildern. So etwas Kaputtes. Im Prinzip, ihr habt auch so eine klassische Draufsicht von Link's Awakening,
sagen,
hast du es ja gut gesagt.
Ja, man könnte es auch mit Pokémon von der Optik ein bisschen vergleichen. Das finde ich relativ nahe dran.
Ja, so ein bisschen vom Design her. Und die Sache ist, ich weiß gar nicht, ob das beim Game Boy so war, aber ich glaube, beim PC-Titel waren das sogar prozedural generierte
richtig.
Levels, die einfach aus verschiedenen Blöcken zusammen sich gebaut haben, damit du halt das in deiner Pause natürlich auch immer spielen konntest und was Neues entdeckst. Beim Gameboy weiß ich gar nicht, ob der das prozedurell generiert hat. Es kann auch sein, dass das vorgefertigte waren, aber ihr müsst dann einfach irgendwelche Targets finden oder machen. Ich muss auch sagen, ich glaube, nach dem zweiten Level habe ich auch aufgehört, weil ihr bewegt euch in Standbildern, ihr kämpft in Standbildern, alles bewegt sich in Standbildern hin und her. Das ist so, als würdet ihr, der ein oder andere kennt diese super billigen LCD-Spiele von Tiger Electronics, wo ja so einfach nur einzelne Standbilder dann beleuchtet werden und so versucht ihr zu spielen. Und genau so habe ich das gespielt. Also so hatte ich dieses Spielgefühl und absolut unintuitiv, schrecklich in der Steuerung, es schmerzt beim Zusehen, weil überhaupt kein flüssiges Spielerlebnis damit irgendwie überhaupt entstehen kann. Nee, es ist, ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was du auf dem Handheld spielen kannst. Alles, was jetzt noch kommt, kann nicht schlechter sein. Also es tut weh. Und es ist wirklich nur heutzutage wirklich, wenn jemand wirklich Star Wars Spiele sammelt, so wie ich jetzt zum Beispiel, der die gerne bei sich im Shelf hat. Ja, okay, stellt's euch hin, aber keine Ahnung, immer wenn ihr Yoda Stories oder was auch immer seht, holt das Game, bezahlt es und vernichtet es.
Das ist ein bisschen
das
wie E.T. für den Atari, oder?
Ja. Ja, ja.
Wer das
ich bin auch kennt, dafür.
Tief in den Atari wird als das schlechteste Spiel der Welt, der aller Zeiten bezeichnet und es ist auch wirklich.
6 Wochen Entwicklungszeit
ja,
hatte das Spiel.
Nur, ja, also für damalige, für den Atari war das, oh gut, war damals viel, glaube ich. Die Rechenleistung war ja schon auch so ein Thema.
Also im Durchschnitt, glaube ich, hatten die 3 bis 6 Monate pro Spiel, aber der einzelne Entwickler musste das irgendwie in 1,5 Monate machen und hat es nicht
oh,
hinbekommen.
Also meine Erfahrung mit Yoda Stories, also Tom, du hast es gerade erwähnt gehabt, ich habe es abgebrochen, ich habe es nach einer gefühlten Ewigkeit, ich glaube ehrlicherweise waren es 5 Minuten, habe ich es dann abgebrochen, weil es, du hast es gerade gesagt, Ruben, die PC-Variante war schon scheiße, aber die PC-Variante sah wenigstens gut aus im Vergleich jetzt zu der Gameboy-Variante. Ja. Also da hast du wenigstens wirklich eine Grafik, du hast ein Bild, du siehst, du weißt, dass das Luke ist.
Und sie lief in mehr als
Ja,
5
aber auch
FPS.
da hattest du diese Step-by-Step-Geschichte oder Bild-für-Bild-Geschichte.
Ja, aber es war irgendwie
Ja,
flüssiger.
also es hat alleine durch das Grafikdesign schon viel, viel flüssiger gewirkt, weil wenn du da, du bist durch Tatooine gelaufen und dann hast du gesehen, dass das Wüste ist und ich sag mal, auf dem Game Boy hast oder auf dem Game Boy Color hast du halt nicht mal das erkannt. Also ich muss sagen, das Spielprinzip finde ich grundsätzlich interessant. Ruben, so wie du es jetzt auch gerade schon angesprochen hast, das ist halt so ein Spiel, das konnte man immer einfach mal schnell spielen. Das ist ähnlich wie Minesweeper, einfach in der Windows-Anwendung geöffnet worden. In der kleinen
Genau.
Windows-Anwendung hat nicht viel Ressourcen gefressen. Und ich weiß, dass ich das damals unglaublich gern gespielt habe, weil es halt immer auch wieder was Neues war. Und deshalb habe ich das damals für den Game Boy Color gespielt und weil ich dann eine positive Erfahrung mit hatte und man hat es geschafft, mir diese positive Erfahrung kaputt zu machen. Aber um fair zu sein, ich habe es jetzt wirklich auch, ich wollte es auch gar nicht spielen. Ich habe es halt wirklich gesagt, ich habe mich dazu gezwungen, habe gesagt, okay, jetzt hast du es probiert, jetzt mach einfach aus, sonst. Aber das sind so Spiele, ich glaube, die kauft man wirklich nur, um sie halt wirklich, wie du es geschrieben hast, auch in der Sammlung zu haben oder um es zu zerstören. Ja, das ist richtig. Und weil du gesagt hast, du
Ja.
hast eins in OVP stehen, gibst zu, du hast es nie gespielt. Du hast den immer noch so eingeschweißt, wahrscheinlich verliert.
Nee, 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 nee. Ich habe mich für euren Podcast aufgeopfert. Ich habe es versucht. Es ging nicht.
Also
Es
da
hat, wie du
ganz,
gesagt
ganz
hast,
großen
wehgetan.
Respekt, Ruben, dafür, dass du das für uns gemacht hast. Also, liebe Zuhörenden, wenn ihr das jetzt hört, schreibt dem Ruben doch mal Danke. Danke für dieses Opfer. Also.
Ich bin dafür, dass man irgendwie schaut, dass man einen extra YouTube-Channel für Yoda Stories macht und dass da einer das durchzieht. Das Ding versucht durchzuspielen und der muss wirklich die Medal of Honor oder
Das
irgendwie was
Purple
bekommen.
Heart wäre
Das
eigentlich
ist hart. Also ich weiß nicht, wie man das schaffen könnte.
Ja.
Also hart.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bin bereit, ein Postfach einzurichten. Schickt uns eure Kopien von Yoda Story und ich werde sie dann an Ruben weiterleiten, wenn wir uns dann mal sehen.
Und dann werden wir sie in einem Live-Feed auf Instagram offiziell zerstören. Für euch.
Ja. So Angry
Oh
Video
ja.
Game Nerd Style mit Bogen, mit Hammer, mit Feuer, mit
Lichtschwert,
Eis, alles.
alles
Die
dabei.
komplette,
Also wir kriegen
ja,
die
ja.
Cartridge kaputt.
Wir sollten eine Petition einrichten bei Kickstarter, alle Yoda Stories Versionen zu sammeln und aktiv zu vernichten.
Also, das ist schon hart, was wir gerade loslassen irgendwie. Aber es ist halt leider echt so ein Ding. Also es tut mir auch wenig weh, ehrlich. Also ich bin da gerade so
Ja.
irgendwie voll fein
Nee.
mit, was wär's voll kaputt bashen gerade. Und dann soll sich bitte noch einer beschweren über Star Wars Outlaws. Ja, wenn ihr das nicht gespielt habt, dann habt
Nee.
ihr nichts, da habt ihr auch Star Wars Outlaws nicht verdient.
Nein. Nein. Es müsste so eine Einschränkung geben, irgendwie, wenn du Star Wars Outlaws spielen willst, musst du irgendwie ein Passwort aus Yoda Stories kriegen, eingeben, was du nur fürs letzte Level kriegst. Weißt du, dass du gezwungen bist, das Ding zu spielen.
Das, ja, oder du musst es am Anfang einfach, du musst es am Anfang durchspielen, das Spiel, und dann kommst du erst in den nächsten. Das ist einfach schon im
Ja,
Spiel.
Outlaws emuliert Yoda Stories und das
Ja.
ist der Kopierschutz. Du musst dieses Spiel durchspielen. Oh, dann wären die Verkäufe von Outlaws so
Ja.
richtig gar nicht vorhanden.
Dann könnte ich gewisse Dinge verstehen. Ja, definitiv. Aber
Ja.
ich glaube, da haben wir jetzt auch, also ich meine, Tom, doch, du musst uns noch von deinen Erfahrungen erzählen.
Also,
Ja.
wie gesagt, ich habe gar nicht so viele Erfahrungen. Ich da habe es reingelegt, dachte mir, ach, das sieht ja aus wie Pokémon, das ist ja ganz nett. Bis ich halt dann gemerkt habe, dass Pokémon wahrscheinlich eins der besten Spiele auf dem Game Boy ist und das halt eins der schlechtesten. Also ich kann euch in allen Punkten eigentlich nur zustimmen. Ich habe es auch nicht besonders lang gespielt, vielleicht eine Viertelstunde. Es passieren ganz komische Sachen und man versteht es nicht so richtig. Also wenn ihr es seht, wie gesagt,
Vernichtet es.
wir regeln das für
Schickt's
euch.
einfach. Der Star Wars Discord
Genau,
sammelt.
alles klar.
Oder
Bekommt.
schickt uns ein Video, wie ihr eure Version zerstört. Das ist auch in Ordnung. Kommen auch gut klar mit.
Oh,
Ja.
Oh Gott, das Schlimme ist, das wird irgendwann den Preis dieses Spieles in die Höhe treiben, weil alle Deutschen, die diesen Podcast hier hören, aktiv dazu beitragen, dass es kaum noch PAL-Versionen von diesem Spiel gibt.
Okay, also ich glaube, wir machen den Sack an dieser Stelle mal zu.
Ja, also ich denke
Ja,
auch.
gerne.
War lang und fair genug.
Zurück zum Gameboy. Bringen wir gleich zur nächsten Version. Eine Version, die ich persönlich sehr, sehr liebe. Der Gameboy Advance. Ich hatte ihn in der ersten Version, also diese Quervariante, nenne ich es jetzt einfach mal, in durchsichtigen Violett oder transparent Violett. Die Gameboy Advance Hardware basiert auf dem Super Nintendo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und war für mich eine ganz, ganz tolle Konsole. Ich kann mich da an super viele Mario-Spiele, Mario Kart Super Circuit, Street Fighter und mega gute Castlevania-Spiele gab es darauf. Und auch das ein oder andere gute Star Wars-Spiel. Sollen wir erst wieder kurz über den Game Boy Advance reden, bevor wir dann zu Jedi Power Battles kommen? Wie waren so eure Erfahrungen mit dem GBA?
Gerne. Teuer. Also da, ich fand den damals einfach nur teuer. Also ich habe den, jetzt muss ich überlegen, wie alt war ich denn, als der rauskam? Wann kam der raus? Das ist die wichtige Frage. Wann kam der Game Boy Advance raus? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall.
Muss so um die Jahrtausendwende gewesen sein, irgendwann. Das habe ich jetzt ehrlich
Der
gesagt,
war ziemlich mit dem
ja,
GameCube
2001, 2002.
am 21. März
2001. Okay,
2001.
also ich habe ihn definitiv nicht 2001 gehabt. Ich habe ihn dann auch erst später irgendwie bekommen. Er war damals dann trotzdem auch später schon teuer. Also der hat ja, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, was um die 100, ne, waren das 100 €? Jetzt müssten dann, da war ja schon Europreise dann. Ja, also,
2001.
ich glaube, 100 Dollar waren es irgendwie. Das müsste das Ding gekostet haben, roundabout. Da war ich halt gerade 15, 16 rum. Ein Jungspund, der kein Geld hatte, sein Geld für andere Spiele wie Yoda Stories ausgegeben hat. Und da hätte ich es auch einfach wegschmeißen können. Nein, Quatsch. Für damals war das ja schon interessant. Ich fand ihn teuer, aber ich fand ihn halt auch sehr, sehr spannend, weil er natürlich diese großartige neue Generation Handhelds auch rausgebracht hat. Also Game Boy Color war ja schon spannend, aber Game Boy Advance, das war ja wirklich, also das war ja Advance, das war eine Verbesserung noch und nöcher. Wir haben sehr, sehr gute 3D, ja, 3D-Sprites bekommen. Ist ja nicht 1 zu 1 eine Grafik im 3D, aber schon war halt wesentlich besser, wie jetzt zum Beispiel der normale Game Boy halt einfach. Klar, das war klassenbesser. Qualitativ. Und ich muss sagen, ich war froh, dass ich ihn damals hatte, aber ich hatte mir damals nicht alle Star Wars-Spiele kaufen können, weil ich viele einfach nicht gekriegt habe. Ich habe mir immer mal wieder welche ausgeliehen. Und da spreche ich leider auch bei dem, ich glaube, bei zwei der Titel, die wir jetzt haben, nur von einem Erinnerungswert, den ich durch Freunde bekommen habe. Und das sind auch, glaube ich, die Spiele, die am Ende des Tages auch echt schlecht ausgefallen sind. Warum auch immer.
Ja, also man muss vielleicht vorab sagen, es gibt sehr viel Lizenzschrott für den GBA und es gibt aber auch ein, zwei richtig geile Games, über die wir jetzt gleich sprechen. Weil du den Preis angesprochen hast, ich habe jetzt kurz recherchiert, anfangs 249 DM, D-Mark und nachher dann 127 € und 31 Cent. War jetzt das, was ich auf die Schnelle rausfinden konnte, aber ich glaube, das ist schon so ungefähr eine Hausnummer, oder?
Ja, kommt roundabout hin. Ja, also auf jeden Fall war das für mich damals definitiv ein Kostenpunkt, den ich mir, da musste ich hart für ackern. Ja. Da habe ich mehrere Straßen gekehrt und Zeitungen ausgetragen.
Und Yoda Story gespielt.
Und Yoda Story gespielt, ja.
Gegen Geld.
Ach, das gab Geld dafür. Ja, verdammt, hätte
Komm,
ich das gewusst.
ich peitsche mich quasi selber mit diesem Spiel aus. Ich bin masochistisch veranlagt. War halt wirklich ein gutes Ding. Interessant fand ich, dass es halt mit weit weniger Batterien ausgekommen ist. Es hatte also der normale Gameboy hatte ja damals 4 AA-Batterien, der hatte nur 2. Auf dem technischen Aspekt eine super Entwicklung, dass das Spiel. Ja, absolut
Effizient.
effizient, obwohl wir viel mehr Power drin hatten. Aber das ist ja das, was wir jetzt ja auch merken. Also im Laufe der Zeit, wie gesagt, die Handys werden gefühlt kleiner, manche auch ein bisschen größer, aber die Akkuleistungen werden natürlich viel, viel stärker. Ich meine, das hast du den ganzen Tag an und hast nach 12, 13 Stunden hast du immer noch teilweise einen halben Akku. Und das ist natürlich schon krass, je nachdem, wie viel man es verwendet. Und das war für die damalige Generation, also 2001 rum, war das enorm gut.
Ich kann mich da noch gut erinnern, weil ich war extrem gehypt auf den GBA. Also so richtig heftig. Ich habe mich hardcore, also ich glaube, das war eine der krassesten Sparmaßnahmen, die ich mir da auferlegt habe, weil ich den zum Release haben wollte. Ja, zum einen habe ich dann, glaube ich, ein bisschen von dem Weihnachtsgeld von Tanten, ne, so dieses typische Klischee, man kriegt dann von dem einen oder anderen mal ein paar Mark, glaube ich, zugesteckt, ja. Das habe ich dann zur Seite gelegt, weil da kam ja, war ja auch die Berichterstattung von dem GBA schon am Laufen, so 2000. Habe natürlich auch zu dem Zeitpunkt, da war ich auch 14, 2001, habe da aber schon viel nebenbei gearbeitet, also alle möglichen Sachen gemacht, um irgendwie an ein paar Mark ranzukommen. Ja, es musste viel Rasen gemäht werden, viel, auch wie du sagtest, Straßen gekehrt gefühlt. Auf jeden Fall habe ich lange vorausgearbeitet, um zum Release das Ding tatsächlich in diesem klassischen Lila fürs Bekanntes. Und ich mag auch diesen breiten, diese breite Version, also diese GBA SP-Version mag ich nicht so. Denn ich mochte die längliche Version, weil ich zu dem Zeitpunkt schon große Hände hatte. Und irgendwie hat das für mich immer besser funktioniert für meine Pranken, sage ich einfach mal. Deshalb war das eigentlich super. Ich habe tatsächlich nur, ich glaube, irgendein Mario Remake, glaube ich, war dabei. Ich weiß nicht, welches es gemacht haben. Ob es das Zweier, also Mario Bros. 2.
Ich glaube, 3 war das.
Gefühlt gibt es ja jedes, jedes Mario nochmal für GBA.
Also ich weiß nicht genau, welches sie da zum Start als Remake rausgebracht haben. Das hatte ich und, das war für mich undenkbar, Final Fight 1. Handheld. Ich habe das in der Hand gehalten, habe ich gesagt, das gibt, hallo, Super Nintendo bzw. Arcade-Spiel, das auf einem Handheld, das ist ja unmöglich. Aber es ging. Ich kann mich da noch richtig erinnern, ich war da, wir hatten sogar einen richtigen Videospielhändler im Ort, nicht im Ort, in der Stadt, in der nächsten, habe mir das geholt mit den zwei Spielen. Dann war das ganze Geld weg, was ich mir hart erarbeitet habe. Da musste man früher ganz schön viel arbeiten, liebe Kinder. Also seid froh für das Geld, was ihr heute kriegt. Kann mich noch so erinnern, dass ich es sowas von nicht ausgehalten habe, dass ich im nächsten Stadtpark mich erstmal hingesetzt habe, weil ich nicht auf den Bus warten konnte. Habe das Ding ausgepackt und direkt gezockt. Final Fight natürlich. Ja, war da voll geflecht. Also das war für mich eine ganz tolle Erweiterung oder die richtige neue Generation. Das Ding hatte ein unfassbar, also die Spielebibliothek beim GBA ist der Wahnsinn. Also es ist vierstellig von der Menge. Ihr kriegt da alles von sehr, sehr vielen RPGs. Also Freunde von JRPGs und alles, da
können wir
jahrzehntelang Spaß haben. Wenn man sie kriegt, ja, oder beziehungsweise dafür bezahlt, das ist das Problem heutzutage.
Also man muss leider sagen, mittlerweile sind die Preise für die GBA-Spiele und auch GameCube, du hast es vorher erwähnt, extrem gestiegen. Also gerade Final Fantasy, Breath of Fire und was es da alles gab.
Ja.
Teilweise Fire Emblem, teilweise unbezahlbar, auch so Exklusivtitel wie Minish Cap, Metroid Fusion, die Castlevania-Reihe für den GBA, alles sehr, sehr teuer geworden.
Und sehr, sehr teuer. Mich halt da so beeindruckt hat an dem GBA, war halt auch, dass da ein paar, weil ich ja ein Shooter-Fan bin, gab es auf dem GBA Sachen, die eigentlich gar nicht existieren konnten auf dem Ding. Also ich habe da Doom gespielt, ich habe da Duke Nukem gespielt mit einer eigenen Version. Es gab sogar einen 3D-Driver auf dem GBA, was wirklich mit Polygonen gearbeitet hat. Das war, also was da technisch bei manchen Entwicklern ging, war zu der Zeit schon der absolute Wahnsinn und hat die Sachen, die ein Super Nintendo konnte, auch überstiegen. Weil es war tatsächlich auch ein 32-Bit-Prozessor drin, also da ging technisch theoretisch mehr. Das konnten viele Entwickler nicht, aber es wäre möglich gewesen. Das war eine ganz tolle Erfahrung zu der Zeit und ist auch heutzutage noch eine richtig, richtig tolle Spielerfahrung. Gerade die GBA-Library sind sehr viele Spiele, die auch spielerisch nicht so hart gealtert sind oder gar nicht gealtert sind, wie zum Beispiel beim klassischen Gameboy, wo alles noch ein bisschen hakelig war, auch extrem schwer teilweise. Und die GBA-Titel, die sind heute, die guten GBA-Titel sind heute richtig gut noch zu spielen. Und das, finde ich, merkt man auch bei ein paar Star Wars-Spielen, die echt teilweise hervorragend sind. Also, wenn wir bei dem Spiel kommen, da habe ich so einen richtigen Favorite.
Ich auch, ja. Ich habe schon eine
Ja,
Vermutung, was du da
eine
sagst.
Entwicklung, die diese Konsole oder dieser Handheld ja mitgebracht hat, etwas, was ja vorher auch noch nicht gang und gäbe
Stimmt.
war. Das Ding hatte Schultertasten,
Zwei Tasten
Stimmt, ja.
ja. die auch relevant war. Genau, das war zwei Tasten mehr. Das klingt jetzt erstmal
Unendliche
so, aber zwei
Möglichkeiten.
Schultertasten, du, ich meine, heute haben wir halt, keine Ahnung, gefühlt 200. Aber das war
Ja.
wirklich spannend, weil das hat nochmal so viel auch Möglichkeiten in der Spieleentwicklung gebracht. Klar, du hast es gesagt, also ist halt besser wie der Super Nintendo gewesen. Und klar waren auch viele Spiele, die vom Super Nintendo portiert worden sind, dann auf den GBA, die ein bisschen aufgemotzt wurden. Aber im Endeffekt waren das halt einfach, ich glaube, fast alle Spiele, die man da spielen konnte. Du hast jetzt super viele genannt, auch Tom, gerade in Metroid ist mir im
Hey.
Kopf geblieben. Fire Emblem hatte ich gerade gesagt. Auch die Zelda-Spiele, die es dafür gab, die sind einfach durch die Bank weg alle super. Also das ist, glaube ich, von allen Handhelds von Nintendo, von denen wir heute sprechen, ist das, glaube ich, auch heute noch der beste
Absolut, ja.
überhaupt. Auch wenn die anderen
Muss man auch
nostalgischer sind
sagen, die
vielleicht, aber.
Gameboy-Schiene hat ja mit dem GBA geendet. Danach kam ja der DS eigentlich, was genau genommen eine andere Konsole ist. Oder, Ruben? Stimmt doch.
Der DS-Netz sogar mit den Doppeldisplays?
Ja,
War
aber
das
die
nicht der?
DS-Familie ist
Genau.
kein Gameboy
Also
mehr.
das war so
Ja,
die
ja.
Perfektion des klassischen Gameboys war im Prinzip der Advance. Und das Schöne,
Genau, ja.
abwärtskompatibel. Dafür liebe ich Nintendo. Du kannst auf einem Advance auch deine ganzen alten Gameboy-Spiele spielen und das ist
Sieht
super
halt nur
gewesen.
komisch aus, wenn dann die Hälfte der
Ja,
Cartridge oben
das war
rausguckt.
wirklich nicht so gut gedesignt, aber war wahrscheinlich technisch nicht möglich zu dem Zeitpunkt, dass sie die
Ja.
tiefer machen mussten. Fand ich super. Ich musste zu dem Zeitpunkt nur meinen alten Gameboy verkaufen und konnte die Spiele behalten.
Ja, das ist richtig cool, definitiv. Ja.
Also ich könnte jetzt auch noch Stunden über den GBA reden, wie man da das Bild verbreitern
Stimmt.
konnte, wenn man alte Gameboy-Spiele
Bild.
gespielt hat. Es gab ja dann noch den Gameboy-Player für den GameCube, gab diese Link-Kabel, wo man in Metroid Prime
Ja,
dann
stimmt.
die Fusion-Rüstung oder was andersrum, weiß ich nicht mehr, freischalten konnte. Und. Es gab Neuauflagen von Pokémon Rot und Grün, eigene Pokémon-Spiele noch und nöcher. Also es war schon wirklich eine ganz wunderbare Zeit. Bis heute auch echt mein absoluter Lieblings-Handheld und mit dem GameCube wahrscheinlich auch meine Lieblingskonsolen, so, die es so gibt. Sollen wir langsam zu den Spielen übergehen? Wir haben vorher schon angesprochen, Jedi Power Battles, auch wieder von Hot Gen und LucasArts, gepublished auch unter anderem von THQ. Das war, habe ich vorher vergessen, bei Obi-Wans Adventures zu erwähnen. Also durchaus hochkarätige Namen, die man da hört. Ist erschienen für den Game Boy Advance, allerdings auch für die PSX und die Dreamcast. Dennis hat es vorher schon angedeutet und ich war überrascht, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber es kommt mir so vor, wie die logische Weiterentwicklung von Obi-Wans Adventures. Ein bisschen verbessert hier und da. Man hat jetzt nicht nur Obi-Wan zur Auswahl, man kann auch Mace Windu spielen und Qui-Gon Jinn. Funktioniert im Großen und Ganzen aber sehr, sehr ähnlich, oder? Was sagt ihr dazu?
Ja, also das ist ja, dieser Vergleich ist, glaube ich, mehr als fair, wenn wir, also Jedi Power Battles hat natürlich einfach eine dynamischere Spielweise, es ist schneller, man ist aktiver, man hat natürlich durch mehr Tasten, also was wir vorhin gar nicht beim Obi-Wan erzählt haben, Obi-Wan konnte halt im Grunde, wenn er beschossen worden ist, dann hast du auf die Laserstrahlen geschlagen, hast du sie damit zurückgefeuert. Und hier hattest du halt, wie bei der Konsolenvariante, du hattest halt eine der Schultertasten, war deine Abwehrstellung. Da musstest du auch wirklich im richtigen Moment drücken, dass der Laserstrahl, der auf dich geschossen worden ist, auch richtig zurückgeschossen wurde und nicht irgendwie in der Weltgeschichte rumplatzte. Das fand ich ziemlich cool. Wir haben aber in diesem Spiel weniger spielbare Helden wie in der Konsolenvariante, also hast du jetzt gerade gesagt, Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, Mace Windu. Mace Windu hier an der Stelle mit blauem Lichtschwert, nicht mit lila. Uns fehlt Ayla Secura, Plo Koon und ich bin mir nicht sicher, ich glaube
Geht
Kit
Fisto, oder?
Fisto. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich weiß nur, dass Ayla Secura im Originalspiel oder im PlayStation-Spiel ein rotes Lichtschwert hatte. Die hat irgendwie ganz viele Leute verwirrt damals. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay.
Dennoch ist das eins der Spiele, die für mich auch einen ganz, ganz großen Meilenstein erbracht haben, weil wir halt hier wirklich eine sehr, sehr gute oder sehr, sehr gut funktionierende Version eines Films hatten. Natürlich vielen Ecken nicht eins zu eins umgesetzt, ist klar. Auch hier super schwere Hüpfpassagen, die dann, da, wo du auf den Schatten achten musst. Und wie oft bin ich an diesen scheiß Hydraulikpressen einfach daneben gesprungen, weil ich einfach mein Schatten nicht gesehen habe. Und wie oft muss ich dieses Level dann einfach noch starten? Wir kommen dann auch später in Waldgebiete, wenn die Jedi auf Naboo landen. Oder wir sind dann in der Stadt von Threed, im Palast, wir gehen nach Tatooine. Also das Spiel hat grafisch unglaublich viel mitgebracht. Wenn ich jetzt aus den Spielen, die wir jetzt gleich oder die wir jetzt uns alle anschauen, wenn ich eins davon aussuchen sollte, das ist für mich das Nonplusultra Star Wars Spiel auf dieser Handheld-Konsole. Definitiv.
Na cool. Oben. Ist es auch dein Nonplusultra? Also meins ist es nicht, das kann ich schon mal vorweg sagen.
Nee, meins auch nicht, aber es ist ein gutes Spiel. Das auf jeden Fall. Absolut. Also der große Bruder, die Konsolenvariante, das war so irgendwie unser Multiplayer-Spiel. Sag ich mal so. Das habe ich mal mit einem Kumpel im Prinzip gespielt und Power Battles auf dem GBA war so mein persönliches Singleplayer JDR Power Battles für mich.
Muss man dazu sagen, die Konsolenspiele, also Dreamcast und PlayStation 1, konnte man im Koop spielen.
Genau. Und hat auch tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, das muss man sagen. Jedenfalls zu der Zeit. Also ich habe es auch seitdem nicht mehr viel angerührt. Aber die GBA-Version war dann halt so für mich einfach so nach einem harten Koop-Kampf auf dem Fernseher, habe ich mich da mal abends hingesetzt und dann das Spiel genossen. Und ja, es ist eine Art Weiterentwicklung zu Obi-Wan. Ja, halt gameplay-technisch besser, spielerisch besser, halt einfach flüssiger. Also, wie würde ich sagen, halt einfach der Spielablauf ist flüssiger, es sieht richtig schön aus. Dadurch, dass halt auch ein bisschen so diese Abwechslung halt auch gegeben wurde, wie ja schon Dennis gesagt hat, dass du auch durch die verschiedenen Bereiche bzw. Orte unterwegs bist, war das eigentlich ein sehr kurzweiliges Spielerlebnis eigentlich, dass man halt wirklich so in ein paar Abenden so vor sich wegspielt, theoretisch. Erstaunlich gut dafür, dass es halt so einen leicht generischen Namen hat, dieses Jedi Power Battles. Hätte auch richtig schief gehen können, so rein vom Namen her. Da finde ich sehr schön, dass sie da eigentlich in allen Versionen ein sehr gutes Spiel gemacht haben und vor allem, dass die meistens ja runtergedumpten Versionen auf den Handhelds, dass sie daraus ein eigenständiges, gutes Ding gemacht haben. Also kann man heute noch echt spaßig spielen, finde ich.
Ja.
Ja, würde ich auch auf die Liste packen der Spiele, genau, die man sich auch echt noch gut antun kann. Die hatten auch damals generell so eine blöde Art, dass das Spiel in verschiedenen, ja, immer mit den gleichen Titel, aber in teilweise extrem anderen Versionen eben rauskam. Und die Gameboy-Versionen, über die wir jetzt sprechen, sind meistens sehr anders als die stationären Konsolen, die Versionen dafür. Gut, also Empfehlung von uns dreien für Jedi Power Battles. Als nächstes kommt ein Titel, der schimpft sich The New Droid Army. Ja, also das war eins der Spiele, was ich sehr, sehr schnell beendet habe. Also mit beendet meine ich nicht erfolgreich durchgespielt, sondern erfolgreich ausgeschalten, die Konsole. Das Spiel erzählt so eine What-If-Geschichte, in der Anakin in Episode 2 Count Dooku besiegt und dann eben in der Folge auch nicht zur dunklen Seite oder sich der dunklen Seite nicht annähert. Ich habe als Notiz liebevoll Scheißspiel dazu geschrieben. Wie seht ihr das? Habe ich recht oder habe ich nicht?
Ja, hast du. Ja, also ich habe ja nichts gegen halt What-If-Geschichten, aber irgendwie hat das mich, also ich fand's doof, in der Hinsicht, dass sie es da gemacht haben. Also, aber darum geht's ja fast nicht in dem Spiel. Also ich find's hakelig, irgendwie, hakelig.
Ja, es fühlt ganz, sich ganz schwierige Steuerung.
In allen Bereichen nicht richtig an. Also ich habe immer da das Gefühl gehabt, dass nicht das macht, was ich will. Und das finde ich kacke bei Spielen.
Das hast du nett ausgedrückt.
Wenn das, ja, das ist halt einfach, dass du deine Eingaben, alles, was du versuchst in dem Spiel zu machen, es irgendwie nicht so funktioniert, weil das nicht richtig erfasst wird, weil es hakelig ist, weil es auch nicht sehr gut läuft. Also so hatte ich jedenfalls das Gefühl. Ich muss auch sagen, also ich habe es angespielt nochmal, ich hatte es aber nicht gut in Erinnerung und habe ja gesagt, oh, ich gucke mir es trotzdem nochmal an. Vielleicht habe ich es ja mal vor zig Jahren falsch für mich bewertet, aber nee, also deine Notizen sind richtig, meiner Meinung nach, und Ich glaube, mehr als 5, 6 Minuten habe ich mich auch nicht mehr da reingetraut, weil einfach das war wirklich so ein hingerotztes Ding an Franchise, wo sie tatsächlich vielleicht gedacht haben, hey, wir haben eine super Story-Idee, aber halt einfach nicht das Konzept eines guten Spieles, beziehungsweise haben die Technik nicht im Griff, sie haben gar nichts im Griff gehabt. Und ja, das kann man liegen lassen, würde ich mal freundlich ausdrücken.
Ja. Ja, also bin ich bei euch. Was mir an dem
Spart euch
Spiel
das
noch
Geld.
besonders wenig Spaß gemacht hat. Also, ich mag ja What-If-Stories. Wer hätte es gedacht? Also, ich bin ja ein großer Fan von What-If-Geschichten. Ich finde es auch interessant. Was
Surprise.
man aber direkt schon bemerkt, das Spiel ist so unausgegoren, auch in der, also gerade im Vergleich jetzt zu Jedi Power Battles, was die Grafikqualität angeht, dass wir zum Beispiel keine Schattenstruktur haben. Wir haben nur so Schattenlinien im Grunde. Also das sieht auch einfach nur noch blöd aus. Also dann hätte man die Schatten weglassen müssen. Dann wäre es wahrscheinlich sogar besser gewesen, weil es sieht einfach so ein bisschen strange aus. Und auch die Charakterdarstellung, also die ist auch sehr, sehr, also für die Konsole, sie haben versucht, da so eine Echtzeitanimierung reinzubringen. Also er bewegt sich dann auch so beim Atmen, oder wenn er stillsteht, oder dann spielt er irgendwie mit
Ja.
seinem Lichtschwert rum, keine Ahnung. Und das ist eine coole Idee. Der Ansatz ist toll. Aber, und das ist halt einfach blöd, weil es einfach der, weil es, man lässt so viel Leistung dieses Game Boy Advance liegen, was man noch hätte rausholen können. Und für mich ein ganz, ganz großes Thema, ganz, ganz blöd, ist die Sache mit der Macht. Man läuft, also Anakin, der Auserwählte, er ist natürlich ein Machtnutzer, natürlich. Aber warum kostet es mich Macht, wenn ich mein scheiß Lichtschwert schwinge? Warum kostet mich das Macht? Also was ist das? Vor allem auch so viel. Also ich schlag zweimal drauf, habe ich gefühlt keine
Ja,
Macht
so ein Lichtschwert
mehr. Das ist
ist
schwer. Also
schwer.
wenn du jetzt gesagt hast, das Darksaber ist schwer, hey, da bin ich voll bei
Ist
dir.
Ausdauer.
Aber das irgendwie, ja, also, aber um vielleicht trotzdem was Gutes zu sagen, ich mochte am Ende dann trotzdem so ein bisschen die Geschichte, die das trotzdem irgendwie dargestellt hat. Die fand ich schon in Ordnung. War jetzt nicht das Beste vom Besten. Dafür, dass sie irgendwie versucht haben, da das Franchise so ein bisschen auszumelken. Ja, also, es hätte auch storytechnisch schlimmer kommen können. Aber spielerisch, nein, danke, gehört für mich nicht in irgendeine Top-Liste rein. Also, wobei, wenn es nur 5 Spiele gäbe, dann wäre es Top 5. Aber
Tatsächlich.
fair muss man nicht schon sein.
Ja, also das ist eins der Spiele, die ich aufgrund der Story vielleicht mir in einem Let's Play oder so mal anschauen würde oder in irgendeinem Longplay oder so.
Da kannst du dir einfach ein
Genau.
YouTube-Video angucken.
Ja.
Das ist, also guck den Let's Play an, irgendjemand hat sich da durchgequält. Das ist wahrscheinlich da kannst du auf anderthalbfache Geschwindigkeit schauen, dann hast du gewonnen. Dann hast du Zeit gewonnen auf jeden Fall.
Gut, das nächste Spiel habe ich jetzt als mittelmäßig betrachtet. Attack of the Clones, so ein Side-Scroller, Beat'em Up, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, also wenn man es jetzt mit Final
Ja.
Fight, was du vorhin genannt hast, vergleicht, schneidet das Spiel relativ schlecht ab. Also wenn man jetzt sonst nichts hätte.
Ja.
Ne? Also früher hätte ich das wahrscheinlich durchgespielt. Aktuell eher nicht so. Ich habe es ein paar Minuten reingespielt. Es ist ganz nett, aber es ist jetzt auch nicht besonders aufregend. Wie seht ihr
Es
das?
versiegt im Sumpf der Mittelmäßigkeit, würde ich fast sagen. Also es ist spielbar, es sieht
Sehr schön
okay aus,
ausgedrückt.
weil sie da auch wieder diesen, ja, gefühlt vorgerenderten Look hat, aber in Bewegung sieht es schlechter aus, als wenn du Standbilder hast. Es ist wirklich purer Mittelmaß, den man sich geben kann. Spielerisch wäre da mehr gegangen, wenn sie, glaube ich, irgendwie was mit den Animationen gemacht hätten, weil teilweise musst du, wenn du irgendwas machst, muss die Animation abgespielt werden. Das macht es auch wieder ein bisschen hakelig, aber ja, kann man machen, wenn man Bock hat, aber es ist ein ganz simples Beat'em Up im Final Fight Style ohne große, ja, Aha-Effekte. Ich glaube, man kann auch, ich habe gar nicht so lange gespielt, weil ich es echt ein bisschen öde fand. Also, ich glaube, da gibt es auch wieder ein bisschen Macht. Es gibt halt auch wieder, du kannst auch die Angriffe reflektieren, glaube ich. Es hat, glaube ich, auch nur ein bisschen damit geglänzt, weil es große Sprites hatte, große Figuren. Was ja der heiße Scheiß vor allem früher bei Super Nintendo und Mega Drive
Ja.
war. Je größer die Sprites waren, desto cooler war das. Da wollten sie damit ein bisschen vielleicht auf die Tube drücken, aber ja, hat dem Spiel jetzt auch nicht mehr gebracht. Also, typisches 0815, ja, Franchise-Ding, was halt in Massen halt zu der Zeit kam, ne?
Das ist richtig. Ich kann dem Spiel eine gute Sache abgewinnen. Erstmal so zu diesen Sprites-Geschichten. Also ich finde es ganz lächerlich, dass Anakin die ganze Zeit mit sein Lichtschwert mit beiden Händen schwingt. Das sieht einfach auch nur ätzend aus, ehrlicherweise. Das sieht so unbeholfen aus. Mein Anakin Skywalker, der Mann, der, also wenn du dir Battle of Heroes anguckst in Episode 3, wenn sie dann die Lichtschwerter mit einer Hand immer hin und her schwingen und dann läufst du darum, also auch wenn er da Padawan ist, läuft dann immer so mit beiden. Also das sieht auch einfach nur ulkig aus. Ich finde aber interessant, weil sie neben diesem Side-Scrolling-Element ja auch noch ein 3D-Element reingebracht haben. Wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, kann man nämlich mit Obi-Wan Boba Fett verfolgen. Und das ist optisch sogar gar nicht schlecht geworden. Da, also muss ich sagen, das fand ich beim Spielen, da muss man halt auch erstmal hinkommen. Wenn man nicht gerade eingeschlafen ist bis dahin, ist das sogar ganz interessant. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen forsch, aber ihr wisst, glaube ich, wir lieben Star Wars, das müssen wir nicht erzählen. Aber es gibt, man muss halt auch manchmal ehrlich sein, es gibt halt einfach Sachen, die haben halt weniger gepasst. Und das Lustige ist, später spielst du auch auf Geonosis Mace
Sind
Windu
einfach die gleichen
und der läuft genauso rum, Anakin. Der hat auch sein Lichtschwert in
Animationsstrukturen vom
beiden
Anfang.
Händen. Also das ist einfach nur, das ist gleiche Animation, nur eine andere Grafik drüber gelegt. Da ist ganz interessant, weil da Django mitfliegt. Habe ich gerade gesagt, er verfolgt Boba. Wenn ich das gesagt habe, korrigiere ich mich, er verfolgt natürlich Django und Boba. Aber da, wenn du dann mit Mace Windu spielst, dann verfolgt dich halt Django von oben und schießt dann noch von oben mit seinen Blasen dann runter. Das ist auch wieder ganz cool gelöst, aber ein Spiel, ich sag mal, man verpasst nichts, wenn man es nicht gespielt hat.
Bei welchem Spiel verpasst man noch nichts? Also wir haben jetzt schon über The New Droid Army und Yoda Story geredet. Und mein absolutes Scheißspiel hoch 2, habe ich mir hier aufgeschrieben, ist Flight of the Falcon für den Game Boy Advance. Was für ein absoluter Dreck. Das ist wirklich Lizenzmüll erster Güte. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie scheiße ich dieses Spiel fand. Sorry, wir müssen den Podcast jetzt auf Explicit oder so stellen wahrscheinlich, aber das ist es mir absolut wert. Also unfassbar schlechtes Spiel, beschissen programmiert. Ich weiß gar nicht, ob die Grafik noch mittelmäßig ist oder schon super kacke pixelig. Einfach, nee, löscht das Spiel aus eurem Gedächtnis. Ich würde auch hier nochmal einen Aufruf starten. Schickt mir alle eure Module. Ich schwerf sie für euch in den Kamin. Es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Wollt ihr auch noch was dazu sagen oder reicht das?
Also ich glaube, ich weiß nicht, Ruhm, ob du da noch viel zu sagen kannst. Also man ist ja nicht nur mit dem Falken unterwegs, man ist ja auch dann irgendwann zwischendurch mal
Dance wieder.
mit so einem Landspeeder unterwegs. Dann wechselt, also das ist ja das Lustige, dieses Spiel hat ja so viele Elemente. Am Anfang hat man die 3D-Animation, indem man halt dem Falken quasi aus der Verfolgerperspektive durchs All folgt. Dann kommt die Landspeeder-Geschichte, da verfolgt man den Landspeeder. Dann gibt es irgendwann die Seitenansicht, wo man dann so ein bisschen wie hieß das? Galaxus? Gab's, hieß das so? Oder Type R? Diese Spiele, wo du dann halt von oben nach unten
R-Type.
fliegst, oder R-Type, genau, so heißt es.
R-Type,
Ähm,
ja.
und, also, das hat halt irgendwie versucht, alles reinzupacken. Und es hat leider halt nicht geschafft, eines dieser Elemente so gut zu machen, dass es irgendwie zumindest cool geworden ist. Wobei aber trotzdem.
Es wird mit jedem Element auch noch schlechter, finde ich. Also
Ja, irgendwie
es
schon.
fängt so mittelmäßig an und wird immer beschissener, umso weiter du
Ich
kommst.
hatte in dem, oder ich habe in dem Spiel ganz arge Probleme, irgendwas zu treffen, vor allem an
Ja,
den
ey, ganz
3D-Dingern.
schön.
Weil diese Pixelbrei und du hast schon ein Fadenkreuz dabei. Und ich treffe einfach fast gar nichts in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob meine Fähigkeiten nicht da sind oder ob das einfach kacke programmiert ist. Und du hast nicht so viele Bomben. Weil das war das Einzige, was mich teilweise durch ein Level gerettet hat, in dem, okay, da sind Gegner, ich schieße einfach eine Rakete, die macht dann in einem Bereich groß Bumm und dann ist alles in dem Bereich kaputt. Aber mit einem normalen Laser habe ich in dem Spiel fast gar nichts getroffen. Also ich weiß nicht, das ist spielerisch auch wieder hakelig, so wie ich es gern sage. Und an sich kann der GBA ja so ein bisschen so dieses Pseudo-3D und alles, aber aufgrund also der Optik, dass das alles so grob pixelig teilweise ist, also ich habe da Riesenprobleme mit dem Schießen gehabt. Und ich weiß, wie Starwing und Star Fox, wie man die Spiele spielt, oder Lilith Wars, ich habe es nicht hingekriegt. Also ich komme in dem Spiel nicht weit.
Also ich versuche ja immer noch trotzdem was Positives auch von so einem Spiel abzugewinnen. Und das einzig Positive, was ich hier sagen kann, ist halt wirklich, dass sie hier wirklich alles aus der Konsole raus oder aus dem Handheld rausholen konnten, was es irgendwie gab. Sie haben wirklich alles versucht. Und rein vom, also Steuerung ist absolut schwierig, zumindest in dieser Pseudo-3D. Aber das Problem ist, ihr kennt das ja, wenn ihr Star Wars schaut und wenn ihr früher Star Trek geschaut habt. Jetzt muss ich da nur kurz für diese.
So, das war der
Das
Enter the
war.
Empire
Ich bin dann
Podcast für
raus für heute.
heute.
Wenn ihr das geguckt habt, kennt ihr mit Sicherheit aus der alten Originalserie mit Kirk und Spock, dass man am Anfang dann immer drauf gewartet hat im Intro, von wo die Enterprise dann kommt. Man hat so diese
Ach
den
so,
Ster die
ja.
Sterne gesehen und dann irgendwo kommt, da ist die Enterprise. Und das Prinzip hast du halt hier auch, weil du siehst halt die ganzen Sterne und denkst, das könnte ein TIE Fighter sein. Schieße ich mal drauf. Ach, es war doch
Ist es
keiner.
das oder nicht?
Also,
Ja,
sie
genau
haben halt
das.
versucht, irgendwie eine ganze Menge reinzubringen. Manchmal ist viel auch gut, aber hier in dem Fall war viel leider nicht so gut. Schade eigentlich, weil ich glaube, das hätte cool werden können.
Das Konzept wäre
Ja,
cool
weil
gewesen.
das erste halt in der
Ein
Richtung
gutes
gewesen wäre.
Konzept.
Ja, das ist genau.
Lassen wir dieses traurige Thema hinter uns. Liebe Zuhörerinnen, ihr habt's fast geschafft. Meiner Meinung nach kommt jetzt kein richtig beschissenes Spiel mehr. Jetzt kommen noch zwei ziemlich coole Game Boy Advance Titel. Eins davon ist über Ubisoft erschienen, nämlich Star Wars Trilogy Apprentice of the Force. Und wer damals Prince of Persia auf dem Game Boy Advance gespielt hat, der wird mit diesem Spiel, ja, der wird da einige Parallelen erkennen. Das ist nämlich ziemlich die gleiche Engine. Wir haben auch schon so Pseudo-3D erwähnt. Die Charaktere in dem Spiel, also Luke zum Beispiel, ist eben in diesem Pseudo-3D oder hat diesen Grafikstil. Ja, im Prinzip ist es fast identisch zu Prince of Persia. Man hat sogar diesen Slow-Mo-Effekt, den man auch bei Prince of Persia Sands of Time machen kann. Aber ich finde, das Spiel ist wirklich gut. Das kann man heute noch ziemlich gut spielen. Ich hatte da ziemlich Spaß und ich glaube, das wird auch was sein, was ich die nächsten Wochen vielleicht durchspielen werde. Also mir hat das ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wie ging es euch?
Also, ja, das Spiel war für mich eher so eine spielerische oder spaßige Überraschung, denn ich fand rein von der Optik her hat es mich wieder ein bisschen abgeschreckt, weil ich auch nicht so ein Fan von diesem vorgerenderten, halt hoffentlich sieht es realistisch aus, Gefühl ein bisschen hässlich ist. Also, ich finde es optisch ein bisschen hässlich. Ich will jetzt nicht zu frech sein, aber man kann es anschauen, aber es ist irgendwie unpassend schön, unschön, sagen wir es eher so. Aber es spielt sich wirklich echt passabel und musste da auch sagen, dass ich das sehr gerne dann auch mal gespielt habe und auch wie du auf jeden Fall weiterspielen werde, weil spielt sich fluffig. Ich glaube auch wirklich, dass sie da so ziemlich Prince of Persia einfach wiederverwertet haben und dann ein bisschen alles umgebaut, ein bisschen auf Star
Sehr
Wars umgemünzt
offensichtlich, dass
haben.
das so gelaufen ist, ja.
Aber muss ja nicht schlecht sein, ist ja auch voll in Ordnung, wenn es denn gut funktioniert. Und ich finde gerade spielerisch funktioniert es. Es ist ein absolut solide Plattformer, sage ich mal, der definitiv Spaß macht und halt so grob durch die Trilogie geht, was ja auch eigentlich ein cooles Konzept ist, ist definitiv ein angenehmer 2D-Plattformer, Schrägstrich, Pseudo, vorgerendert. Rendertes Ding, was die Geschichte halt nochmal so ein bisschen erzählt. Ja, überraschend spaßiges Spiel, wenn man sich nicht direkt von, also wenn ihr euch jetzt zum Beispiel, wenn die Zuschauer sich jetzt mal einen Screenshot oder so die ersten bewegten Bilder angucken, dann denkt ihr so, Alter, wie sieht das aus? Oder das sieht komisch aus, aber da ist ein gutes Spiel dahinter. Kleiner
Ja,
Geheimtipp.
Ist ein Hidden Gem, ja.
da bin ich definitiv bei euch, weil es, also ja, dieser erste Moment, ich habe das angemacht damals und dachte so, oh, was habe ich mir denn da jetzt geholt? Das sieht ja vor allem auch so, das sieht so flapsig aus, so in diesen Bewegungen, weil Luke dann auch so sich ganz komisch bewegt. Das Einzige, was ich da wirklich zu bemängeln habe, war die Steuerung im Sinne von nach oben und nach unten schießen. Weil das war ja dann durch die Schultertaste gesteuert, dass man sagt, also Schultertaste, kann sich links schießt nach oben, rechts schießt nach unten. Und es gab ganz oft Situationen, wo halt Gegner aus unterschiedlichen Höhen auf einen zugelaufen sind oder von unterschiedlichen Höhen geschossen haben. Das muss ich gestehen, das fand ich spielerisch schwierig teilweise. Da gewöhnt man sich dran, aber gerade am Anfang hat mich das so ein bisschen ich will nicht sagen abgeschreckt, aber das hat mir das Spiel so im ersten Moment ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich habe dem dann irgendwann, also auch schon lange her, eine weitere Chance gegeben. Und ich fand das wirklich, es ist schön gemacht, weil es die Geschichte von Luke, es ist halt hier in dem Fall wirklich dann der Schüler der Macht halt, der Apprentice of the Force, der dann auch in der Geschichte auch weiter wächst. Das ist halt auch ganz cool. Und die Geschichte wird dann in kleinen Zwischensequenzen immer so in Holo-Bildern erzählt, auch mit Originalbildern, die halt einfach so ein bisschen runtergerendert sind oder runterreduziert sind grafisch. Aber wenn man die Filme kennt, dann versteht man, wann, was hier passiert und wo es gerade stattfindet. Und auch, wenn Luke dann später sein Lichtschwert hat. Und ach, es gibt dann natürlich auch den legendären Kampf oder Flug im Todessterngraben, der einfach Mist ist, weil er einfach super schwierig ist, weil du siehst halt, du hast halt deinen X-Wing und du hast eine kleine Anzeige oben, die dann runterzählt, also quasi die Entfernungsanzeige, du hast 3 Leben, du kannst also 3-mal getroffen werden, siehst du anhand von R2-D2 Bildern und von im Hintergrund kommen 2 TIE Fighter und Darth Vader im TIE Advanced die hinterher und der Abstand wird immer kürzer, du hast also irgendwann keine Möglichkeit mehr so richtig auszuweichen, außer dass du wirklich zeitlich nach oben und unten ausweichst. Das fand ich dann sogar sehr fordernd. Das hat mir dann auch wieder Spaß gemacht. Es ist jetzt nicht mein Highlight-Spiel, aber es ist eines der Spiele, die ich wirklich sehr gerne gespielt habe und auch jetzt hier quasi im Vorab dann auch nochmal gerne wieder eingeworfen habe.
Absolut. Und an der Stelle habe ich auch noch ein kleines Goodie für unsere Hörer. In meiner absoluten Verplantheit habe ich mir das Spiel nämlich gekauft, obwohl ich schon habe. Und wenn wir die Folge hier raushauen, können wir das vielleicht auf Instagram oder so dann verlosen an jemanden. Da überlegen wir uns was Schönes.
Yes, cool.
Okay, und jetzt zu einem Spiel, was meiner Meinung nach das Beste hier auf unserer Liste ist, zumindest für den GBA, wenn nicht vielleicht von allen. Wenn man nicht eh schon den GBA hat, sollte man sich einen kaufen, nur um dieses Spiel spielen zu können. Revenge of the Sith ist auch für den Game Boy Advance erschienen und für die PlayStation 2, für den Nintendo DS und es gibt auch ein Handyspiel und ich glaube, das sind alles unterschiedliche Titel. Ich glaube, die DS-Version ist weitestgehend identisch mit der vom GBA. Sie hat noch irgendwie ein paar Fluglevel. Aber die PlayStation 2-Version ist wieder was ganz anderes. Das ist eher so, geht eher so in die Richtung wie Herr der Ringe, die 2 Türme oder sowas, falls ihr die Spiele kennt. Und das Mobile-Spiel ist komplett zu vernachlässigen. So jeder, der Mobile-Spiele 2005 erlebt hat, der weiß, was ich meine. Ja, was ist so großartig an dem Spiel? Es hat eine ganz schicke Comic-eske Grafik. Ich weiß nicht, ist das Cell-Shading oder geht irgendwie ein bisschen in die Richtung, finde ich. Ganz tolles Spiel. Man kann Anakin und Obi-Wan zur Zeit von Episode 3 spielen. Ist einfach ein super cooles Action-Adventure. Finde ich ein absoluter Geheimtipp für ein Game Boy Advance. Haben, glaube ich, auch nicht so viele auf dem Schirm, weil man bei dem Titel halt irgendwie so ein klassisches, so eine Filmversoftung vermutet. Aber es ist überraschend eigenständig, hat richtig gutes Gameplay, richtig schöne Grafik, richtig schöne Mechaniken. Ich kann das einfach nur weiterempfehlen. Beide Daumen hoch, Ruben, oder?
Ja, definitiv. Also das ist auch mein Lieblings-GBA-Star-Wars-Spiel, weil es eine verdammt gute Beat-em-up-Mechanik im Endeffekt auch hat, weil es spielt sich schnell. Das ist toll. Es ist flott und ihr bewegt euch im Prinzip in so einem, ja, Beat-em-up-mäßigen, also ihr könnt auch in verschiedenen Ebenen hoch und runter ein bisschen gehen. Ja, zum Thema Final Fight habt ihr dann verschiedene Möglichkeiten. So kleine Kombos könnt ihr dann verteilen. Natürlich könnt ihr auch die Angriffe der Gegner zurückwerfen, wenn ihr natürlich im letzten Moment die, ich glaube, die L-Taste war das, war, glaube ich, L oder R. Ich weiß nicht.
Ich bin auch.
Auf jeden Fall. Und die Macht könnt ihr nutzen, indem ihr, glaube ich, R drückt und dann eine Richtungstaste und macht dann entweder, ihr zieht ran, ihr schleudert weg und ähnliches. Das Kampfsystem ist echt cool. Also ihr könnt Sprungattacken machen und sonst was, Laufattacken, also so richtig klassisches, richtig gut programmiertes Beat-em-up-Gameplay. Und das Schöne an der Sache ist ja, dass ihr da in dem Spiel auch noch aufleveln könnt. Also ihr habt dann im Prinzip eine kleine Level-Mechanik, dem ihr dann im Spiel oder im Laufe des Spieles halt auch immer stärker werdet. Und so ein bisschen diese Power-Fantasie wird dann da auch wieder ein bisschen befriedigt, sage ich mal, weil ja, durch halt im Spielverlauf, es bringt was einfach in dem Spiel, was zu machen oder das Spiel weiterzuspielen, weil ja über die Zeit immer stärker werdet. Ihr könnt dann ein bisschen so entscheiden, welche Richtung ihr, glaube ich, am Anfang gehen könnt. Am Ende seid ihr dann so ein voll ausgebauter, super starker Jedi. Also, wenn ihr nun ein DS habt, holt euch die DS-Version. Wie gesagt, die ist ein bisschen erweitert, aber an sich grob das gleiche Spiel. Das ist also nicht nur ein Geheimtipp, wenn es um Star Wars geht, sondern das ist auch als normales GBA-Spiel, selbst theoretisch, wenn man mit Star Wars nichts zu tun hätte, das ist als Spiel super. Wenn man Spaß mit Beat'em Up hat, wo dann auch ein bisschen, ne, die Mechanik ein bisschen erweitert ist mit Levelstrukturen und alles, ist das ein richtig gutes Spiel im Allgemeinen und für mich definitiv bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier hingekommen sind, das beste Star Wars-Spiel. Also für mich, weil es halt einfach unfassbar Spaß macht.
Also ergänzend zu all dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, ja, es ist, vielleicht muss ich sogar meine Aussage von vorhin so ein bisschen revidieren, weil ich jetzt gerade so ein bisschen noch drüber nachgedacht habe, wie viel Spaß ich hiermit hatte oder mit Jedi Power Battles, wobei ich trotzdem, ich glaube, Jedi Power Battles einfach durch die PlayStation-Version hat sich das in mein Herz gespielt. Aber was hier halt noch cool ist, man kann ja auch jedes Level mehrfach spielen, weil man entscheiden kann, spiele ich jetzt Obi-Wan oder spiele ich Anakin.
Stimmt,
Dadurch
ja.
ergeben sich halt auch unterschiedliche Spielszenarien oder unterschiedliche Story-Szenarios. Wenn wir natürlich jetzt Obi-Wan folgen, dann verpassen wir halt natürlich, wie Anakin halt nach und nach der dunklen Seite verfällt. Was ich ziemlich spannend finde. Man kriegt zwar manche Mitschnitte, die dann auch so mal rüber wechseln. Es gibt neue Szenen, die dann, oder eine Szene wird neu dargestellt, weil man halt jetzt einfach mit dem anderen Held spielt. Inhaltlich, die Geschichte wird nicht angetastet, aber es passieren halt schon so ein paar Unterschiede dann trotzdem, die ich irgendwie ziemlich spannend finde. Und neben dem normalen Leveln oder Level-System, wo man halt auch so ein bisschen, wir hatten es jetzt gesagt, Final Fight hat mir auch vorhin gesagt, das ist ja schon ein bisschen ähnlich, gibt es aber auch noch coole Endkämpfe oder Bosskämpfe, die so ein bisschen wie so ein
Ach ja,
Beat'em Up
stimmt.
funktionieren, aber technisch unglaublich interessant, weil der Gegner zeigt dir im Grunde an, wie er als nächstes angreifen will, und du musst halt entsprechend blocken oder mit der Macht ausgreifen oder wie auch immer, dann manchmal auch schnell unten blocken, oben blocken, bis der Gegner dann quasi aus der Puste ist und dann kannst du ihn angreifen. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Also ich hatte ja vorhin so spaßeshalber gesagt, das Beste kommt zum Schluss, und ich glaube ja doch, wir haben hier spielerisch mit einem der besten Titel für den GBA, auch wenn ich es gesagt habe, Jedi Power Battles, aber das ist ja eine Vorliebe, von daher absolut fair.
Einfach beides kaufen.
Ja,
Dann hat man
also.
ja die
Ja, genau. Also,
perfekte.
wenn wir jetzt Nintendo-Aktien hätten, würden wir sagen, kauft einfach beides und sagt, wie hätten sie gesagt. Nee, aber das ist wirklich, also das bringt halt unglaublich viel mit, und dieses Level-System hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil man da schon ein bisschen auch, also wenn man das Spiel durchgepackt hat, gibt es auch ein Spiel, so ein Spiel-Plus-Modus, glaube ich. Also nochmal ein bisschen schwereren Modus. Da kann man dann alles, was man hat, auch mitnehmen. Ist schon cool. Also, das ist definitiv, wenn ihr es nicht schon rausgehört habt, lasst es euch hier
Ja,
nochmal
ich würde schon
empfohlen
auch
sein.
sagen, Dennis, du hast schon recht. Also Obi-Wan's Adventures, Jedi Power Battle und das jetzt eben Revenge of the Sith für den GBA oder DS, das sind jetzt schon hier die drei Spiele, die man wirklich uneingeschränkt empfehlen kann, wenn man was für Handheld Games übrig hat. Okay, an dieser Stelle sind wir eigentlich jetzt mit den Game Boy Advance Spielen auch durch. Es gäbe noch zwei Lego Games, die haben wir hier jetzt aber bewusst weggelassen, weil wir uns die Möglichkeit offen halten, vielleicht mal einen Cast zu machen, wo es dann nur über Lego Spiele geht, und da würden wir die dann einfach mit einbauen. Des Weiteren jetzt nochmal der Verweis, bevor wir zu den DS-Spielen kommen. Wir haben Revenge of the Sith jetzt schon angesprochen. Es gibt auch einige Titel, wie zum Beispiel Force Unleashed oder Lethal Alliance, Battlefront Elite Squadron. Die werdet ihr jetzt alle nicht beim Nintendo DS hören, weil Force Unleashed auf dem Nintendo DS zu spielen, wird dem Spiel, finde ich, nicht gerecht. Und wir würden
Nee.
das dann wahrscheinlich in irgendeinem anderen Format oder in einem anderen Cast einfach mit aufnehmen. Dasselbe gilt für Lethal Alliance und Battlefront Elite Squadron. Da finde ich die PSP-Version doch deutlich besser. Gerade bei Battlefront gibt es da auch noch mal andere Titel, die echt erwähnenswert sind für eine PlayStation-Folge, wenn wir sie denn dann irgendwann mal machen. Und deswegen gibt es nur noch zwei DS-Titel, die ich hier erwähnenswert finde, die auch ja doch durchaus interessant sind. Das erste davon wäre Star Wars, The Clone Wars oder nicht The Clone Wars, sondern nur Clone Wars, Jedi Alliance, ein ja, Adventure-Spiel, das entwickelt wurde von LucasArts Singapur. Ziemlich interessant. Das Spiel spielt nämlich in der Kontinuität von der Clone Wars Animationsserie. Es spielt parallel zur Handlung der Serie und wurde eben auch im selben Studio teilweise produziert. Fand ich ziemlich cool eigentlich. Also so ein netter Fun Fact. Die Synchronsprecher, die da mitgewirkt haben, sind auch die Synchronsprecher, die bei der Serie dabei waren. Die haben da einfach nur mal ein paar Fakten um die Ohren gehauen, 3500 Dialogzeilen auch für das Spiel nochmal aufgenommen. Falls ihr die deutsche Version spielt, kann ich euch aber leider gleich schon sagen, von diesen tollen Synchronsprechern werdet ihr in der deutschen Version nicht viel mitbekommen. Also wenn ihr das auf Englisch spielen könnt, solltet ihr es vielleicht so machen. Ja, das Spiel sollte ursprünglich einen ganz anderen Titel haben, nämlich Day of the Night Sisters. War ein kleiner Wink an Day of the Tentacle. Die Fans von LucasArts oder Lucas Games werden das Spiel
Schöne Zeiten.
kennen. Ja, genau. Die Antagonisten in dem Spiel sind, wie dieser Arbeitstitel schon verrät, eigentlich die Nachtschwestern gewesen, die erstmals eben in The Courtship of Princess Leia vorgestellt wurden. Das ist eigentlich ein Roman, der schon sehr alt ist, aus den 90er Jahren, aus dem Expanded Universe. Gibt auch diverse Comics, wo die Nachtschwestern auch schon auftauchen. Aber eben hier, kanonisch, tauchen sie eben in diesem Spiel auch auf. Was gibt's noch zu erzählen? Jetzt seid ihr mal dran. Vielleicht interessant ist noch eine Sache, sehe ich jetzt hier gerade. Es gab noch ein Wii-Spiel, das heißt Lightsaber Duels. Das ist am selben Tag erschienen wie das hier. Aber Ruben nickt schon, ganz besserwisserisch. Der kann euch jetzt gleich noch viele andere tollen Fakten erzählen.
Das wäre schön. Ich habe jetzt genickt bei dem Lightsaber-Duels, weil das halt so ein lustiges, typisches, oh, ich schmeiß den Controller hin und her, Spielchen ist. Aber tatsächlich den DS-Titel, außer dass ich von dem gehört habe, habe ich den zu meiner Schande noch nicht mal gespielt. Bin da aber jetzt ein bisschen angefixt von den Erzählungen, die du da hast, gemacht hast, dass ich das doch vielleicht mal einlegen sollte. Also da in der Hinsicht tatsächlich jetzt das erste Mal Schande über mich habe, beziehungsweise konnte es bis jetzt noch nicht spielen oder habe es noch nicht gespielt.
Ja, ist ja kein Problem. Man kann ja auch nicht alles wissen. Man muss halt dazu sagen, es ist immer noch ein DS-Titel. Und du hast jetzt schon die Move-Steuerung der Wii erwähnt. Und im Prinzip hat man sich das beim DS dann auch nicht nehmen lassen, da in einer Art den Stylus zu verwenden.
Ja,
Ja,
das
das
muss.
muss halt einfach so sein. Da führt kein Weg dran vorbei. Also man steuert das Spiel jetzt tatsächlich nicht mit dem Steuerkreuz oder mit dem Analogstick, sondern man tippt da wirklich auf dem unteren Screen mit dem Stylus drauf rum. Ja, man tippt eigentlich die ganze Zeit, aber es ist tatsächlich gar kein so ein schlechtes Spiel, habe ich. Also man muss sich auf jeden Fall ein bisschen reinarbeiten, ein bisschen reinknien. Ich habe es jetzt auch nicht besonders weit oder so gespielt, die ersten beiden Level. Man kann immer einen Charakter aussuchen und seinen Sidekick. Da habe ich jetzt ganz klassisch mal Obi-Wan und Anakin genommen. Und ja, dann ist das ein ganz cooles Adventure, gestützt durch Quicktime-Events, dass man einfach so nett spielen kann. Also ich fand das echt ganz
Das hört sich
cool.
eigentlich sehr interessant an.
Und ja, vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact. Ich habe jetzt gerade noch vergessen zu erwähnen, das ist auch zusammen mit der ersten Staffel von Clone Wars erschienen. Also es war Teil von so einem, ja, von so einer Marketingkampagne irgendwie. Also ist einfach ganz nett. Kann man mal machen, würde ich sagen.
Ja, also es ist besonders cool. Also Jedi Alliance bringt halt etwas mit, was wir vorher so noch nicht gesehen haben. Also gerade diesen Stil von Star Wars The Clone
Genau.
Wars, von der Animationsserie. Wir sehen halt die Charaktere, die wir kennen, die wir lieben, die natürlich auf so einem kleinen Display schon ein bisschen anders auch wirken. Aber es ist halt wirklich, dieser Stil ist einfach unglaublich gut mit eingefangen worden. Also für die technischen Möglichkeiten, die das Gerät mit sich bringt, ist das einfach nur wow. Interessant ist, wir sprechen ja gleich auch noch über ein zweites Spiel vom DS, um da ganz kurz schon einen Step nach vorne zu machen. Es gibt für den PC gibt es Star Wars The Clone Wars Republic Heroes. Das gibt es auch für den Nintendo DS. Interessant ist, dass Jedi Alliance im Grafischen als auch im Spielerischen im Grunde das Republic Heroes für den PC ist. Republic Heroes für den DS ist aber ein ganz anderes Spiel. Das ist total interessant, weil das ist so ein bisschen mehr linear, auch also optisch, grafisch ein bisschen runterreduziert, hat viel mehr Vogelperspektive, aber es ist, also ich habe mich bei Jedi Alliance mehr bei Star Wars The Clone Wars zu Hause gefühlt, wie jetzt bei dem Republic Heroes, was das gleich auch noch kommt. Ich muss trotzdem sagen, das sind unglaublich gute Spiele, die eine ganz schöne Geschichte erzählen, die eine wirklich schöne Grafik auch mit sich bringt. Und du hast gerade gesagt, die Synchronstimmen, die wir auch gerade die englischen, die wir lieben gelernt haben, also wir werden jetzt leider halt keine deutschen Synchronstimmen haben, außer interessanterweise bei Republic Heroes. Also wenn wir das auf dem PC spielen, da haben wir den kompletten deutschen Cast. Komplett. Also das ist super weird, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir halt hier die Nintendo-Umsetzung haben und ich glaube, die Nintendo-Umsetzung war trotzdem ein bisschen eher noch am Start, vielleicht gab es auch rechte technisch irgendwie ein Problem, weil ich glaube nicht, dass man bei allen Entwicklungsstudios einfach das gleiche Recht hat, selbst wenn die Grafik halt einfach identisch ist, I don't know. Also ist aber auch was, wenn ihr ein DS habt und ihr habt Bock auf ein cooles Clone Wars Spiel, wollt ein bisschen in diese Zeit wieder zurückversetzt werden zu der ersten paar Staffeln, ey, go for it, wenn ihr es günstig schießen könnt, ist es definitiv ein Blick wert.
Ja, das ist auch nicht so teuer. Also ich sag mal, 10, 15 Euro ist man da eigentlich gut dabei. Man muss halt wissen, man muss sich auf diese Touch, wie heißt das, Stylus-Steuerung ein bisschen einlassen. Und ja, dann kann man das gut spielen, gebe ich dann das absolut recht. Republic Heroes hast du jetzt eh schon angesprochen, auch erschienen wieder über LucasArts Singapur, ist ja irgendwie auf jedem System erschienen, das es damals gab, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360, Windows, das Jedi Alliance jetzt irgendwie die PC-Version von Republic Heroes ist, das wusste ich tatsächlich
nicht. Nee, nicht falsch verstehen, also es ist einfach nur die Grafik, ist dieses grafische Element ist bei Jedi Alliance. Zumindest so wie ich es jetzt gesehen habe, jetzt beim Vorbereiten, habe ich gedacht, okay, das erinnert mich zu sehr daran und Republic Heroes dann auf dem DS irgendwie so nicht. Mehr als strange. Aber
ja. Okay.
Im Grunde folgt Republic Heroes dem ersten Film, also dem The Clone Wars Film. Wir verfolgen die Schlacht von Christophsis und im Grunde, wer diese Geschichte kennt, der kann hier das Ganze nachverfolgen. Wir fliegen nach Rodia. Das Ganze ist sehr schön untermalt mit Videosequenzen, die aus der Serie rauskopiert worden sind. Ist natürlich ein bisschen farbloser, möchte ich sagen, aber trotzdem super schön gemacht. Und wir sind auch nicht nur auf der Jedi-Ebene unterwegs, sondern wir können auch Rex oder auch mal so einen Glänzer spielen, also einen Klon, der halt noch ganz frisch ist. Und das ist wiederum auch einfach was, was mir bei Republic Heroes zumindest auf der PC-Variante auch sehr viel Spaß gemacht hat, weil es halt so eine gute Mischung aus vielen war. Ist das jetzt ein gutes Spiel? Ich für meinen Teil fand die Steuerung, wir sind hier wieder beim Thema Ruben, bei haklich.
Ja, beim DS war es auch ein bisschen, ne?
Aber auch für die PC-Variante, selbst da war es schon auch ein bisschen hakeliger, weil das Spiel sehr auf einer teilweise sehr festen Kamerafahrt basiert und du musst dann halt irgendwie quasi aus dem Bild rausspringen auf die nächste Ebene oder manchmal musst du auf einen Gegner springen, den siehst du aber nicht richtig oder diesen Sprungpunkt siehst du nicht richtig. Es ist schon ein bisschen tricky, aber wenn man sich da reingefuchst hat, das geht relativ schnell. Wenn man da mal so eine halbe Stunde gespielt hat, dann ist man da auch gut dabei. Damit sichert auch nur gute Zeit, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, ich finde auch, das hat ein ganz cooles Pacing auch irgendwie, weil es relativ flott ist vom Gameplay her und von den paar Leveln, sage ich jetzt mal, die ich gespielt habe, auch schön abwechslungsreich ist. Ne? Dass das halt durch die verschiedenen Figuren und Gebiete, die man auch macht, ist das eigentlich echt schön zum Runterspielen einfach. Ja, so Nintendo DS-typisch auch mit seiner 3D-Grafik, die halt ein bisschen blockig ist. War ja so gerade beim DS auch hardwarebedingt, weil da halt so nicht viel mehr ging. Ja. Aber eigentlich für den Screen oder den kleinen Screen in Anführungszeichen völlig ausreichend. Also es ist trotzdem ein angenehm aussehendes Spiel. Also es sieht trotzdem gut aus und dadurch, dass es sich so flott runterspielt, ist das eigentlich echt eine schöne Erfahrung auf dem DS, finde ich. Geht voll klar.
Ja. Ich muss auch sagen, das Spiel hat relativ schlechte Bewertungen, wenn man das jetzt so mal recherchiert, aber ich habe heute Nachmittag noch geschrieben, Mist, ich habe das jetzt gar nicht mehr anspielen können. Die Kinder waren dann aber doch überraschend früh im Bett und ich habe es dann doch noch mal reingeschmissen. Und es ist von der Steuerung her auch echt konsequent weiterentwickelt. Also es funktioniert schon noch mal ein Stück besser als Jedi Alliance in der Steuerung und so mit dem Stylus. Also wenn man es günstig kriegen kann, dann kann man da zugreifen, wenn man möchte. Oder Man achtet dann auch wieder hier auf ein Instagram-Gewinnspiel, weil auch dieses Spiel habe ich zweimal gekauft. Diesmal nicht, weil ich nicht wusste, dass ich es schon habe, sondern weil mir das Booklet gefehlt hat und es war einfach günstiger, sich das Spiel einfach nochmal zu kaufen, anstatt das Booklet separat zu holen. Also wer das Modul mit Case und Cover gewinnen möchte, aber ohne Booklet leider, der macht dann auch beim Gewinnspiel mit. Wir sind durch mit unserer Liste. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Also mir hat es wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ihr habt jetzt vielleicht auch schon rausgehört, dass wir Ideen haben für zukünftige Podcasts. Es ist mal hier so eine PlayStation-Folge und eine Lego-Folge gedroppt worden. Wobei bei Lego bin ich persönlich jetzt nicht so der große Spezialist. Aber das muss dann Dennis übernehmen.
Ja, ist kein Thema.
Oder Daniel, das ist ja ein ganz großer Lego-Fan. Also ich hatte Spaß. Schön, dass ihr da wart. War super interessant auch wieder, was ihr für Eindrücke gegeben habt. Ja, ich hoffe, es klappt auch wieder mal in der Konstellation.
Wenn ich darf, sehr, sehr gerne.
Also, sehr
Immer,
gerne.
immer, immer.
Es hat riesig Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Ich glaube auch unsere Zuhörenden da draußen, wenn ihr eine Idee habt und sagt, Mensch, das wäre doch auch mal was. Ja, kannst ja mal reinschreiben. Vielleicht haben wir irgendwas komplett übersehen. Ruben, du hast vorhin gesagt, die Tigers of Finance, die Spiele,
Ja,
da gibt's auch Star Wars Spiele, die ich glaube, aber das wollen wir auch nicht, sonst werden wir uns
ja.
noch mehr Spiele schicken lassen, die wir verbrennen können.
Es ist auch schwer, die zu bekommen
Das ist
tatsächlich.
richtig.
Also gerade die Tiger Electronics Dinger sind teilweise richtig teuer,
Ja, das stimmt.
dafür, dass es eigentlich nur Plastikmüll ist.
Ja.
Und es gab da ein paar Spiele, die sind aber günstiger und einfacher in Amerika, also in den USA tatsächlich zu finden, weil die dort einfach den Markt überschwemmt haben damit. Es ist witzig zum Sammeln vielleicht für den einen oder anderen, aber also spielen würde ich die jetzt nicht so gerne.
Nee, ach du, also ich glaube auch. Also ich glaube,
Nee,
mit
klar.
PlayStation
Das ist
werden wir mit
Kuriosum.
Sicherheit eine coole Folge auch zusammenkriegen. Ich weiß nicht, ob du dann sagst, da bist du raus, weil nicht Nintendo. Es wäre natürlich toll, wenn du dabei wärst, trotzdem.
Nein, nein, nein. Ich bin ja tatsächlich auch Multikonsolero, auch wenn natürlich viel Liebe auch bei Nintendo liegt, bin ich trotzdem auch mit PlayStation und Xbox aufgewachsen. Also da, wie gesagt, mein ganzes verdientes Geld auch als Jugendlicher ging nur für Videospiele drauf und tatsächlich auch für natürlich auch für Xbox und PlayStation-Spiele. Also tatsächlich kann ich auch genug dazu sagen.
Ist sehr gut.
Und sogar auch zu PC.
Dann können unsere Zuhörenden ja einfach mal schreiben, ob ihr Lust habt, noch mehr Fachsimpelei von uns zu hören über vergangene Zeiten teilweise in einem Land vor unserer Zeit, so ungefähr. Nee, aber mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich fand es super und ich glaube, das können wir nochmal machen in irgendeiner Form.
Sehr gerne. Ich denke, Retro-Themen gehen uns so schnell nicht aus. Als nächstes hatte ich mal so geplant, dass wir uns mit einem etwas aktuelleren Spiel beschäftigen. Müssen wir uns nochmal abstimmen, wer da alles dabei sein möchte und kann. Ansonsten bleibt uns treu, lasst uns gerne ein Abo und Likes da, hört auch gerne mal bei Ruben im Big End Podcast rein und werdet am besten gleich Mitglied. Die liefern wie immer super tolle Magazine, haben
Dankeschön.
ganz viele Sachen in der Pipeline, erscheinen irgendwann demnächst auch mal Bücher. Ihr habt jetzt Videospielfirma gegründet oder sowas in der
Ja, die
Richtung.
Big
Ruben,
End
möchtest
Games
du
gibt es jetzt
dazu auch
auch.
noch schnell was sagen?
Ja, also durch den Big End Verlag werden natürlich jetzt auch noch hier und da auch Bücher oder auch andere Ideen, die sicherlich irgendwann auch angeteased werden, kommen, aber auf jeden Fall natürlich auch sonstige Publishing-Arbeiten werden dann auch über den Verlag, auch wenn es um so kleine kreative Schreiber oder ähnliches geht. Das wollen wir oder wollen die Kollegen, die den Big End Verlag machen, auch gerne unterstützen. Die Big End Games wird in naher Zukunft auch das erste Spiel dann zeigen, wenn wir was Zeigbares haben. Hoffentlich auch in Zukunft noch ein paar weitere schicke Indie-Spiele rausbringen. Und da sind wir voller Tatendrang und ich denke, da. Wir haben coole Ideen, da kommt sicherlich was Gutes in Zukunft hin. Und natürlich das Magazin, das kommt natürlich schön weiter alle 2 Monate per Post oder digital, ganz wie man will.
Ja, also ich habe ja auch 2 Abos jetzt aktuell noch laufen. Das eine ist das offizielle Star Wars Magazin und eben der Big N Club,
Schön
das
zu hören.
Clubmagazin. Und ich freue mich immer wie ein Schnitzel, wenn das im Briefkasten ist.
Dankeschön.
Genau. Okay, in diesem Sinne bleibt uns gewogen und wie immer möge die Macht mit euch sein.
Immer.